Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 17. September 2019 und hier ist eure Stammbesetzung. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Wir sind zum ersten Mal seit 3 Wochen wieder zusammen
hier. Ja, genau. Ich bin wieder da. Ich war ja 2 Wochen im, nennen wir es mal Urlaub.
Ja, du bist noch dabei aufzuarbeiten, was hier alles aufgelaufen, angefallen und so weiter ist.
Ja, genau.
Und bei dir ist ja auch einiges aufgelaufen, was das Wort ist. Boah, 5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja.
Ja, es hat sich eine Menge getan. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Unsere Gruppe Carbon und Laktat auf Facebook hat inzwischen 800 Mitglieder. Und es ist auch krass, wie da diskutiert wird.
Ja, selbstverständlich. Ich habe mich ja auch das eine oder andere Mal eingeschaltet, als es um Themen ging, die mich auch insofern persönlich betrafen, weil das dann um Artikel ging, die ich geschrieben habe und Bewertungen und so von Athleten in unseren Vorschauen. Das haben wir jetzt auch noch heute mal mit aufgenommen. Darüber diskutieren wir nochmal im Hinblick auf Hawaii und im Rückblick von Nizza nochmal. Also klar, habe ich gesehen, habe ich mich auch mit eingeschaltet und ja, freue mich, dass das so funktioniert und dass wir da alle hoffentlich auch voneinander profitieren und ja, diskutieren können vor allem.
Ja, ich sag dir, nächste Woche haben wir 1000 Leute in der Gruppe.
Ja, das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Zusätzlich zu unseren fast 40.000 Instagram-Followern, da sind wir ja auch, schaffen wir das bis Hawaii, 40.000 voll zu kriegen?
Ja, wenn wir jetzt nochmal Gas geben vorher, ja.
Ne? Wenn wir euch alle da draußen motivieren, aber ihr seid schon alle, ne? Wie gesagt, 40.000 und 14.000 Hörer beim Podcast, da ist noch eine Lücke dazwischen.
Ja.
Eigentlich müssen wir auf Instagram mehr Werbung für den Podcast.
Ja, wir wissen ja, wie es ist. Das ist ja viel internationaler da. Wir versuchen das ja auch so zu halten, einfach weil da natürlich auch vieles über Bildsprache ist und Impressionen, wo es nicht drauf ankommt, irgendwie, dass die Leute jetzt alle zwangsweise Deutsch sprechen. Dafür können sie auf trimark.de dann alles lesen. Aber ja, durchaus. Also der eine oder andere kann da vielleicht noch dazukommen.
Freuen wir uns natürlich. Aber ich habe eine spannende Mail bekommen, oder gesehen, die landen ja nicht bei mir in der Regel auf dem Tisch, da hat jemand sein Print-Abo gekündigt, weil er das Geld nicht mehr ausgeben möchte momentan, weil er irgendwie eine andere Anschaffung hat und sagt, er ist mit dem Podcast aber bestens versorgt. Das gibt einem ja ein bisschen zu denken.
Ja, das hatten wir als positives Feedback auch schon häufiger, so nach dem Motto, das ist echt gut, was ihr macht, aber vielleicht müsst ihr sogar aufpassen, dass das nicht irgendwie zu viele Infos sind und so weiter. Es ist ja schon ein paar Wochen her, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein bisschen, also, oder so ein bisschen belächelt und nicht so wirklich geglaubt. Aber wenn jetzt tatsächlich der Erste da ist, der das als Begründung angibt, sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen.
Ja, ja. Ich meine, die Gedanken sollten sich auch die Leute draußen machen. Wir sitzen ja nicht umsonst hier. Ne? Das ist unser Hauptjob. Wir können nur jede Woche hier, jeden Dienstag, da ist ja letztendlich in der Summe auch immer viel Zeit weg bei dir, bei mir. Wir bereiten das vor, wir bereiten
genau,
das
nach, ja.
Wir laden
ja.
Das hoch. Das Ganze ist nach außen kostenlos, aber natürlich geht diese Qualität, die eben über das übliche Mega und Geil drüber hinausgeht, auch nur in der hohen Frequenz, weil wir mit dem, was wir tun, unser Geld verdienen und uns diesen Luxus in Anführungszeichen erlauben können.
Ja, vor allem, weil man bei uns ja nicht vergessen darf, dass wir extrem vielseitig sind. Ne? Also es ist ja nun nicht so, dass wir uns einmal in der Woche zum Podcast treffen und eine Woche Zeit haben zu sammeln und vorzubereiten, wie das auch bei vielen anderen irgendwie großen Podcasts der Fall ist, dass da irgendwie einmal oder zweimal in der Woche was rauskommt und das wird alles sorgfältig vor- und nachbereitet. Wir haben halt nebenbei eine Website, die täglich bespielt wird, mehrfach. Wir haben im Monatszyklus ein Magazin und unser YouTube-Kanal, da ist in den letzten Monaten so extrem viel passiert, dass auch das Sachen sind, mit denen man sich auch im Hintergrund erstmal beschäftigen muss, wie man was macht, dass man das organisiert. Wir haben regelmäßige Rubriken, die wöchentlich bespielt werden. Also das, wir sitzen ja nicht ohne Grund mit einer relativ großen Redaktion hier, weil irgendwie das sonst auch nicht zu schaffen wäre. Von daher, klar.
Also ich sehe schon die Schwierigkeit draußen, das geht ja mir manchmal so, ich kann ja auch nicht alles wirklich konsumieren, was wir hier produzieren. Das,
das höre ich auch ganz oft.
Ja, das ist halt schwierig. Ne? Wir selbst intern können nicht alles lesen, hören, anschauen, was hier im Team produziert wird. Und das ist für die Leute da draußen natürlich auch. Und da ist es eben eine große Herausforderung auch zu sehen, dass man uns gesamt wahrnimmt. Ja? Also ich erinnere mich, es gab Kritik an einem Foto oder an einer Meldung zum Thema neue Startmodalitäten auf Hawaii. Hm. Die haben wir im Print nur verkündet quasi.
Genau,
es ändert sich was. Wir haben aber auch an dieser Stelle ausführlich drüber gesprochen. Ja, und das Problem ist, dass uns manche Leute da, das ist gar nicht böse gemeint von mir jetzt, auf einen Medienkanal reduzieren und sagen, ihr habt da aber so und so, aber wir haben in anderen Kanälen dazu ausführlich Stellung genommen. Und da ist eben dieser Podcast auch ein ideales Format, dass wir eben auch mal unsere Meinung sagen.
Genau, das ist ja auch unser Diskussionsformat. Und dafür ist es ja auch von Anfang an gedacht gewesen. Nur ich kenne das ja von meinem Verhalten als Konsument bei anderen Medien auch, dass ich mir das nicht alles angucke oder manchmal auch nur auf eine Sache aufmerksam werde. Und wenn ich das dann durchlese, habe ich erstmal natürlich nur das Bild von dem, was ich da gerade gelesen habe. Das ist in dem Moment, wenn ich auf dem, was weiß ich, Spiegelartikel oder so gehe, das ist, das lese ich mir erstmal durch, dann habe ich eine Meinung dazu, dass die vielleicht auch einen Podcast haben, in dem das ganz anders diskutiert wird, das weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das ist auch nicht das, wo ich dann sofort drüber nachdenke, hey, vielleicht finde ich dazu bei denen noch was anderes, sondern alle Sachen stehen ja auch so ein bisschen für sich und das ist, glaube ich, auch berechtigt, aber natürlich ist dieser Einwand, dass wir versuchen, das ganzheitlich abzudecken, berechtigt, weil wir nicht alles in einem leisten können. Also wir können nicht zu jedem Artikel irgendwie berichten und analysieren und persönlich Stellung nehmen. Irgendwie dafür gibt es verschiedene Rubriken und Formate, sowohl im Print als auch Podcast oder Video, in denen persönliche Meinung manchmal angebracht ist, manchmal nicht, und man dann auch einfach nur Sachen bekannt gibt und berichtet. Und ich glaube aber, die Mischung ist ganz gut bei uns.
Ja, das denke ich auch. Also Print ist nach wie vor das, wo wir, sagen wir mal, eine Menge Geld mitverdienen, ja, um andere Dinge tun zu können. Wir haben stabile Zahlen am Kiosk. Wir haben seit einigen Monaten wieder steigende Abozahlen. Das ist nicht
branchenüblich. Ich wollte gerade sagen, nicht. Das ist heutzutage absolut nicht mehr normal.
Ne, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben eine Website, die dieses Jahr bisher so 10-15% mehr Zugriff hatte als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Da sind wir sehr gespannt, was da auf Hawaii passiert, weil auch auf der Website vor Hawaii noch ein bisschen was passieren wird. Schmeißen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Ne, wir haben unsere Social-Media-Kanäle. Bei Facebook ist auf einmal wieder so ein bisschen Bewegung drin nach oben. Das war lange irgendwo stagnierend.
Also, ja, das stimmt. Das war wirklich über ein Dreivierteljahr. Ja, ist da mehr oder weniger gar nichts passiert. Also in Anbetracht dessen, dass wir da irgendwie schon über 55.000 Follower hatten und das dann quasi nur um 1.000 oder gut 1.000 über mehrere Monate angestiegen ist. Mhm. Jetzt seit irgendwie 4-5 Wochen ist das nochmal.
Einmal lebt Facebook
ja
wieder.
Ja. Ja.
Instagram sowieso mit fast 40.000. Der YouTube-Kanal erst 10.000 Abonnenten. Da haben wir noch nicht mal. Ich sag mal, auf Hawaii haben wir die 10.000. Aber wenn wir da was posten, was da abgeht, das ist schon ordentlich. Ja. Also da sind wir gut mit zufrieden. Und dieser Kanal, wie gesagt, auf verschiedenen Kanälen ist immer ein bisschen schwierig, so die Zahlen zu addieren, welche Reichweite wir da tatsächlich haben. Aber gerade wenn ich sehe, was so auf Spotify zum Beispiel da an Zuwachsraten da ist, das ist schon gigantisch.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, freut uns, dass das alles auch ganzheitlich so gut ankommt.
Genau, wir werfen das mal in den Raum. Wie gesagt, die Facebook-Gruppe Carbon und Laktat, aktuell 800 Mitglieder, da könnt ihr gerne eure ganzen Ideen dazu, auch Vorschläge für den Podcast reinposten. Wir gucken uns das sehr intensiv an und wollen ja auch jede Woche besser werden.
Genau.
Ja. Aber diese Ausgabe, wir haben uns ein bisschen überlegt, was ist so das Oberthema, das wollen wir zukünftig ein bisschen mehr beherzigen, dass wir eben ein großes Thema haben, was uns begleiten wird, und das ist heute, ja, fast in zwei Themen. Wir wollen so den Bogen spannen von Nizza nach Hawaii. Wir haben ja schon letzte Woche sehr ausführlich Nizza analysiert, aber natürlich gibt es auch da noch den einen oder anderen Nachbrenner. Und heute eben auch mit deiner Person. Man muss es nochmal sagen nach außen, Simon ist die schnellste Age Group Laufzeit overall gelaufen. Er ist die 17. Gesamtlaufzeit gelaufen, inklusive Profis. Also es waren nur 16 Profis schneller und davon nur zwei Deutsche, Sebastian Kienle und Patrick Lange. Alle anderen deutschen Profis sind in Nizza langsamer gelaufen als Simon. Und ich habe dich gesehen, so einen guten Kilometer vom Ziel, wie du den Weg durch die Age-Gruppe bahnen musstest. Also das muss man bei den Profis ja auch noch berücksichtigen. Die haben freie Bahn.
Erstmal, das muss man, glaube ich, vorab sagen, nicht, dass es immer falsch klingt. Ich bin super glücklich und dankbar über die Leistung. Dazu kommt allerdings noch eine Pipi-Pause bei mir von so 45, 50 Sekunden. Die habe ich in meiner Aufzeichnung auch rausgestoppt. Also da habe ich dann quasi nur die reine Laufzeit. Und was du gerade sagst, also das ist auch, das war bei mir halt auch wirklich krass, weil ich war in der vorletzten Startgruppe und als ich auf die Laufstrecke gegangen bin, waren so viele Leute auf der Strecke, dass an den Aid-Stations, die ausreichend da waren, aber die sind nicht hinterhergekommen, die Becher aufzufüllen und anzureichen. Das war dann quasi so, die ganze Straße war schon mit Bechern gepflastert. Das ist das eine, da musst du eh noch umkurven und so weiter. Dann war es aber so, dass bei ganz vielen Verpflegungsstationen musste man zu den Tischen gehen und sich selbst die Becher nehmen. Also es konnte gar nicht mehr angereicht werden, weil es einfach zu viele Leute waren. das ist dann natürlich auch nochmal auf zwei Runden und einem Halbmarathon die eine oder andere Sekunde im Vergleich zu den Profis, wo alles frei ist und freie Straße und alle Becher werden angereicht und so weiter. Aber gut.
Musstest du vorm Klo auch anstehen?
Nein, zum Glück nicht. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, also vielleicht kurz die Geschichte dazu, das hätte nämlich eigentlich nicht sein müssen. Neben all dem, was wirklich für mich eine sehr besondere Erfahrung war, auf die ich mich ja lange gefreut habe und auch wirklich lang hingearbeitet habe, muss ich sagen, organisatorisch war das teilweise nicht einer Weltmeisterschaft würdig aus Athletensicht. Da sind dann so Sachen dabei, wie das ist, also wir hatten Glück mit dem Wetter, in der Vorwoche waren es noch über 30 Grad und dass sich da keine Gedanken gemacht werden über Eis oder Schwämme, gar nicht an der Strecke bei einer Weltmeisterschaft, ist auch eine Sache. Und was die Absperrung anging, gerade am Rennmorgen, das war sowohl für Athleten als auch für Zuschauer wirklich grenzwertig. Also bei mir war das so, dass ich dann fast eine Stunde vorm Start musste ich mir noch eine Toilette suchen, weil in der Wechselzone gab es irgendwie zwei Dixies oder so. Also für 3700 Starter am Sonntag beim Männerrennen natürlich viel, viel zu wenig. Und insgesamt auch. Und ich musste dann einmal um die komplette Wechselzone rum und bin dann wieder zurück, habe mir mein Speedsuit angezogen, fertig gemacht und musste dann nochmal außen rum. Dachte aber, dass ich dann an der Wechselzone genau einfach über die Straße rüberkommen, weil das war der Weg zu T2. Also es gab keinen Grund, den zu sperren, weil die Leute oder die Athleten sind ja durch die Wechselzone und auf die Radstrecke und da hatte die Laufstrecke ja nichts mit zu tun. Dann wurde aber gesagt, hier geht's nicht durch, du musst komplett außen rum. Und dann musste ich eine Viertelstunde vor meinem Start noch 2 Kilometer barfuß außen rum laufen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 5 Minuten vor meinem Start beim Schwimmstart war. Ich konnte mich nicht einschwimmen und ich konnte halt nicht nochmal austreten. Das hat sich dann so lang angestaut, dass es dann nach dem Radfahren einfach nicht mehr ging.
Der Fluch des Neoverbots.
Ja. Ja, das war ärgerlich. Sonst hätte ich mir das sparen können. War auch das erste Mal für mich bei einer Mitteldistanz. Das hat sonst immer zeitlich und so vom Plan her gut geklappt. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Ich will ja auch echt nicht meckern. Aber ich habe halt gehofft, dass ich das in der Wechselzone erledigen kann und die Zeit dann wenigstens in der Wechselzeit mit drin ist. Dann hätte ich eine super langsame Wechselzeit gehabt, aber meine Laufzeit hätte noch ein bisschen besser ausgesehen. Aber es war dann so, dass die Dixies in so einer Reihe standen und genau vor der Reihe, also man hat die Beutel geholt, umgezogen, ist dann außen rum, um die Absperrung und dann war die Matte da, dann fing die Laufzeit an und in den 100 Metern, die noch in der Wechselzone drin waren, aber schon Laufstrecke, da standen dann rechts außen die Dixies und dann dachte ich so, nein, oh, okay, das ja gleich mein kleiner Schönheitsfehler, aber nee, das Laufen war schon genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und jetzt irgendwie gerade im Vorfeld, ich habe es ja auch gesagt, mit irgendwie eine Woche komplett raus gewesen und dann noch Achillessehnenprobleme und so, dass ich dann das dann mit der Radstrecke vorher und so hinbekommen, da bin ich super glücklich mit. Also auch mit dem kompletten Rennen insgesamt. Das ist ja für mich als verhältnismäßig, also das muss man ja auch immer dazu sagen, wenn ich zum Beispiel vorher sage, ich kann nicht abfahren, dann ist es natürlich gemessen an den Leuten, mit denen ich am Ende so im Gesamtranking in dem Bereich bin. Also ist ja klar, wenn die älteren Altersklassen dann vor mir auf die Strecke gehen, dass ich dann auch mehr oder weniger permanent am Überholen bin. Also das heißt ja nicht, dass ich damit mit 10 km/h runterroll und permanent angezogener Bremse, aber da war ich als ja fast schon Nichtschwimmer auf dem Niveau, also ich kann mittlerweile okay schwimmen, aber auch nicht gut oder sonst irgendwie, war es für mich natürlich ein Schock irgendwie am Morgen zu hören, dass Neo-Verbot ist. Vor allem, weil am Vortag bei den Frauen, ja muss man ja schon fast sagen, irgendwie ein Auge zugedrückt wurde, also da war das Wasser auch nicht kälter, hatte man so das Gefühl.
Ja,
Deswegen hatte ich irgendwie gehofft, dass es dann bei uns auch so ist. War dann nicht so, aber dafür lief das Schwimmen auch für meine Verhältnisse wirklich gut. Und auch beim Radfahren, das Abfahren war halt so die Geschichte, wo ich vorher wusste, einmal von den Fähigkeiten und von meinem Risikomanagement, was nicht besonders hoch ist, weil ich bin jetzt dieses Jahr zweimal mit dem Rad gestürzt und gerade wenn irgendwie, ich hatte das Glück, dass bei mir Freunde dabei waren, Familie dabei war, Freundin dabei war und dann will ich auch, dass ich das Rad heil abstelle und noch einen halbwegs guten Lauf mache und wir dann alle noch eine schöne Zeit danach haben und nicht alle abends ins Krankenhaus fahren müssen.
Ja.
Von daher, das war so ein bisschen hatte ich einfach häufig die Situation auf der vollen Radstrecke, dass ich hinter Gruppen hergerollt bin mit angezogener Bremse und nicht vorbei konnte. Und da gab es halt andere, die sind dann auf die linke Spur rüber und voll vorbeigebrettert. Und da verlierst du halt viel Zeit, ne? Mhm. Und letztendlich so in der Gesamtplatzierung, ich bin der 17. meiner Altersklasse geworden, habe ja mir als Ziel, man muss ja Ziele haben, irgendwie Top 10 ausgegeben. Wenn man so die Differenz anguckt, da hat nicht so viel gefehlt. Das meiste davon im Vergleich mit den Athleten habe ich auf dem Rad verloren, und wenn man in die Radsplitze reinguckt, dann bei der Abfahrt. Das liegt einerseits bestimmt an meinen Fähigkeiten, andererseits halt daran, dass ich mich dann immer brav hinten angestellt habe und nicht auf der linken Spur vorbeigezimmert bin. Aber so wie ich es letzte Woche auch schon gesagt habe, da braucht nur sich ein Anwohner verirren. Ich habe auch dreimal auf der Strecke Krankenwagen gesehen, der braucht dann auch nur um die Kurve kommen, dann hängst du genau drin. Mhm. Und dann sieht es auch schlecht aus, dann brauchte ich der Krankenwagen auch nicht mitnehmen. Mhm. Das war es mir dann halt auch nicht wert, von daher bin ich mit der reinen Leistung total zufrieden, bin den Anstieg mit also ziemlich genau 300 Watt hochgefahren, und von allen Leistungen, allen Disziplinen war es genau das, wozu ich in der Lage war, das konnte ich abrufen. Und dementsprechend bin ich damit auch glücklich. So ein cooles oder ein witzig im Nachhinein war, ich war ja noch mit Gustav Ihn und Christian Blumfeld laufen 2 Tage vorm Rennen, und da haben sie mich gefragt, was ich denn glaube, welche Altersklasse die schwierigste ist, um zu gewinnen. Und dann haben wir so beim verschiedene Szenarien diskutiert, so 40 bis 44, weil das schon die ersten sind, die ausgesorgt haben, nicht mehr arbeiten und viel trainieren können. Und dann meinten die auch, ja, welche Altersklasse bist du denn? Habe ich gesagt, ja, noch die jüngste. Und dann meinte er, die Leute, die später noch Profi werden können, und vor allem die Altersklasse, bei der es meistens nur ein Slot gibt und sich dann auch wirklich nur die Besten qualifizieren. Und ich habe natürlich vorher, ich kenne ja auch viele aus meiner Altersklasse auf dem Niveau, aber das war schon ganz witzig, dass ich dann am Samstag beim Radcheck-in war und die Altersklassen haben mir die Räder zusammen hingestellt. Und dann gucke ich so nach links und rechts und ich war mit so einem weißen T-Shirt unterwegs, einfach, ne, einfach Rad abstellen und erstmal wieder weg. Habe ich mich umgeguckt und ich war ungelogen der Einzige bei mir in den 2 oder 3 Reihen, der irgendwie kein Shirt mit 10 Sponsoren gepflastert oder so hatte. Da dachte ich schon so, Aupacke. Ja, stimmt, Weltmeisterschaft, da war was.
Ja, ja.
Ja, also echt brutales Niveau auch insgesamt. Und ich weiß auf jeden Fall, woran ich arbeiten muss. Und ich bin damit auch insofern zufrieden, weil ich hab das ja auch jetzt vor ein paar Tagen, da haben mich auch einige noch darauf angesprochen, bei Instagram gepostet. Für mich, ich mache ja erst seit 4,5 Jahren Triathlon. Und mein dritter Triathlon war der Ironman 70.3 St. Pölten. Und da bin ich 16. in meiner AK geworden. Und ich wusste nichts über Aerodynamik oder Watt oder sonst irgendwie. Ich war einfach nur fasziniert von den Leuten und habe dann halt bei der Siegerehrung gesehen, hier Slots für die WM. Und habe dann gedacht, du weißt zwar nicht wie und du hast zwar keine Ahnung, du kannst weder schwimmen noch irgendwie Radfahren oder sonst wie, aber irgendwann willst du da auch mal hin. So, und von da war das halt so mein größtes Ziel. Und im Nachhinein so ein bisschen diese ganze Reise letztendlich einmal so Revue passieren zu lassen mit dem, also das war quasi das Ende von dem ersten richtig großen sportlichen Lebensziel, was ich halt lange verfolgt habe. Und auch abgesehen jetzt davon, ob dann eine Minute schneller oder langsam, das war schon ab dem Moment, ab dem ich wusste, ich habe die Qualifikation geschafft und ich werde da hinfahren und dann auch noch, dass das geklappt hat mit irgendwie mit einem engen Freundeskreis und Familienkreis dahin zu fahren, das war für mich halt letztendlich das Besondere.
Und Neuseeland wird teurer nächstes Jahr.
Ja, da wurde ich auch schon gefragt. Das ist natürlich immer reizvoll, weil nächstes Jahr ist das letzte Jahr für mich in der jüngsten Altersklasse. Da hätte man so gesehen die besten Chancen. Die Strecke würde mir natürlich auch mehr liegen, aber ja, das ist schon der Zeitpunkt und die Kosten und so. Ich glaube, ich werde das nicht machen. Ich bin jetzt erstmal so froh, dass das Ganze so einen runden Abschluss gefunden hat und erstmal glücklich, dass ich hinter dem ganzen großen Projekt, was letztendlich das Ganze gewesen ist, so einen Haken hintermachen kann. Mhm. Und dass das ja letztendlich alles so lief.
Ja, sehr schön. Und jetzt Restform nutzen. Wir sehen uns beim Hoala-Swim auf Hawaii.
Ja.
Du sagst, du bist fast Nichtschwimmer.
Ja, also ganz so schlimm ist ja jetzt auch nicht. War, glaube ich, 3 Minuten knapp 2,45 langsamer als Sebastian Kienle in Nizza, aber der ist ja auch katastrophal geschwommen, von daher ist das vielleicht auch kein guter Maßstab jetzt in dem Fall.
Ja, ja.
Ja, ich sag mal so, ich weiß, wo ich noch ganz viele Reserven habe, das ist was Positives.
Ja, sehr, sehr schön. Wir werden's sehen auf Hawaii. Wie gesagt, wir wollen ja den Bogen spannen da. Wo wir uns leider nicht sehen, ist der Pathrun. am Tag dann davor, da, dieses Mal, genau. Ich bin in Bensheim ja gewechselt. Du bist nämlich nicht der Einzige, der Achillessehne hat. Ich hab's auch.
Ja, ich hab's ja zum Glück nicht. Ich habe ja zum Glück nur 3 Tage pausieren müssen und hab dann locker wieder angefangen. Die hat nur einmal dann gezickt durch eine Überlastung. Ich hoffe, bei dir ist es ähnlich und du kannst, musst da jetzt nicht langfristig mit rumexperimentieren.
Ich habe ja inzwischen vor Wochen verkündet, ich will mich nächstes Jahr für Hawaii qualifizieren und dann war es relativ still von mir. Also es kommt demnächst was von mir. Das Projekt wird heißen Überwintern mit Frank. Ja, aber wir haben ja noch keinen Winter. Also es dauert noch ein bisschen. Jetzt haben wir erstmal das Thema Hawaii vor uns und danach werde ich dann auch wieder regelmäßig von mir hören lassen über meine Vorbereitung. Auf Strava folgen mir ja schon eine Menge Leute und die sehen, dass da momentan wenig Laufkilometer zusammenkommen, weil ich eben Achillessehne habe. Das fing an eigentlich aus dem Nichts. Ja, ich hatte da nie was und es war eine Phase, wo ich echt ganz wenig trainiert habe. Das ist so Ende der Übergangsphase. Ja, ich kann Radfahren, ich kann schwimmen, aber ich kann momentan nicht laufen. Ich habe gestern 2 Spritzen in die Achillessehne bekommen. Muss man nicht haben. Ja, nee. Einfach mal mit was Entzündungshemmendem. Das ist auch nicht richtig schlimm. Es ist aber da und ich will einfach nicht, dass es jetzt schlimm wird, wenn ich wieder mit Laufen anfange. Und von daher, ich habe jetzt noch 6,5 Monate bis zum Ironman in Südafrika. Muss das erstmal, der Formaufbau erstmal über Schwimmen und Rad gehen. Von daher versuche ich ein bisschen mehr Schwimmen zu trainieren und ein würdiger Gegner beim Hoala-Swim zu sein.
Ja, da bin ich echt schon gespannt.
Eigentlich habe ich nur Angst vor meiner Frau, dass die schneller schwimmt.
Ja, ich trainiere gerade auch noch ein bisschen.
Ja.
Auch ein bisschen mehr schwimmen als sonst.
Sehr schön. Dann, aber Path One ist dein Hauptwettkampf da.
Ja, ich muss ja meinen Titel verteidigen.
Ja.
Man weiß ja nie, wer da ist. Ich habe das auch hier ja schon mal gesagt. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, weil ja, man hat ja ganz oft das Szenario, dass dann so die Supporter von den Profis laufen. Da habe ich zum Beispiel gehofft, dass vielleicht Radgar Kahlefeld dieses Jahr eine lange Distanz macht und sich qualifiziert und ich dann gegen Brad Kahlefeld laufen kann. Ja. Oder wer auch noch dabei sein könnte, Rhys Charles Barkley, jetzt der Mann von Lucy Charles Barkley.
Ja.
Ja, also mal sehen, wer da so kommt. Also die Ehefrau von Sebastian Kienle hat da ja das Frauenrennen auch schon häufiger gewonnen, über 10 Kilometer. Und was sehr kurios ist, es gibt auf Hawaii einen einheimischen professionellen US-Marathonläufer, der vor 2 Jahren da gewonnen hat. Der ist das Ding in knapp über 3-Jahr-Schnitt durchgelaufen und auf der Strecke bei der Hitze, das war für den halt wirklich nur so ein Tempo-Dauerlauf. Der hat, glaube ich, eine Bestzeit von 2:14 oder so. Der ist auch schon häufiger die Trials gelaufen. Also wenn der da ist, dann kann ich mich ganz brav weit hinten anstellen. Mhm. Ansonsten mal gucken, was sich da so ergibt. Mein Konkurrent aus dem letzten Jahr, Frederik Funk, ist ja leider nicht da dieses Jahr.
Ja.
Das war ein richtig schönes Battle. Das werde ich auch nicht vergessen. Da denke ich, glaube ich, in ein paar Jahren auch noch mit Freude dran zurück. Ja, mal sehen, was sich dieses Jahr so ergibt.
Ja, ich bin gespannt. Wirst du denn dort mit einem Cap mit taiwanesischer Aufschrift laufen? Die Story ist so schön, die müssen wir einfach nochmal erzählen. Du bist ja nah dran an den Norwegern. Das auch nochmal, also wir haben ja, das war ja echt großartig, diese beiden, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, 2 Tage vor dem Rennen auf unserem Balkon da zu haben und live mit hinten sprechen zu können, unsere Zielgruppe da live mit denen interagieren zu können. Es gab hinterher ein bisschen Ärger von außen, warum nehmt ihr denn die Norweger, immer die Norweger? Aber hey, der eine hat das 70...
Das musst du eigentlich anders sagen. Es gab keinen Ärger von außen, es gab einen einzigen Kommentar.
Es gab einen Kommentar.
Neben 200 anderen. Yeah, ich hatte Leute, weil ich das ja erzählt habe, von wegen, ich war mit denen laufen und habe sie gefragt, hey, habt ihr nicht Lust? Das wäre ja so ein bisschen so eine Schnapsidee. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sagen, ey, ja, voll geil, machen wir auf jeden Fall. So, da war ich selbst ein bisschen überrascht. Ich hatte Leute, die sich persönlich bei mir bedankt haben, dass sie, ey, wie geil, dass du die in die Sendung mitgebracht hast. Und ich so, ja, habe ich selbst nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber das sind echt, abgesehen vom Sportlichen, einfach auch 2 Klasse-Typen. Und weil du gerade auch schon gesagt hast, dass wir die vorher da hatten und nah dran, es gibt, und das ist sehr empfehlenswert, das sollten wir auch nochmal verlinken, vorgestern ein YouTube-Video vom großen Bruder von Gustav Iden, von Mikael Iden, der 35 Minuten auf YouTube zusammengeschnitten ein Vlog hochgeladen hat, mit wirklich sowas von hinter den Kulissen. Also so nah kommt man an keine anderen Weltklasse-Athleten ran. Es geht wirklich vom Rennmorgen, wie die beiden da in Unterbüchs stehen, sich die rote Beete-Säfte reinziehen und dabei singen irgendwie. Das ist wirklich so nah dran. Wer weiß jetzt, wenn das so professionell ist und mit WM-Team ob da nicht demnächst mal jemand ist, der dem so ein bisschen einen Riegel vorschiebt und sagt so, hey Leute, vielleicht mal einen Gang zurückfahren. Aber momentan ist es halt so, das haben sie mir ja auch mal gesagt, als ich da war und so ein bisschen versucht habe, die ganze Teamstruktur und Philosophie zu ergründen. Die haben halt auch gesagt, wenn du so viel trainierst und auch so hart trainierst und eigentlich das ganze Jahr über ohne so richtig Pause zu machen, dann brauchst du halt auch den Spaß, sonst hast du da irgendwann keine Lust mehr zu, vor allem nicht langfristig. Und den machen sie sich. Und ich glaube, durch diese positive und lockere Einstellung macht es das Ganze überhaupt erst möglich. Auch wenn man immer denkt, das hängt nicht so wirklich miteinander zusammen, aber wenn man die beiden mal erlebt, mit welcher Leichtigkeit und welchem Spaß die da auch irgendwie durch die Gegend gehen und so ist es, ist auf jeden Fall sehr erfrischend, glaube ich, für auch die gesamte Szene und dass es jetzt auf der Mitteldistanz auch direkt so ankommt. Sowohl was das Niveau angeht, als auch die Charaktere, kann eigentlich nur bereichernd sein.
Ja, also halten wir fest, für den Monat September 2019 gesprochen, hatten wir die beiden besten Triathleten der Welt auf unserem Balkon. Der eine davon mit einem 1-Euro Hawaii-Shirt aus dem Horror-Store und einem Hut, den er in seiner Airbnb-Unterkunft gefunden hatte. Und im Ziel war er aber mit diesem Cap mit der taiwanesischen Aufschrift. Wir wussten ja alle noch nicht, dass das taiwanesisch ist. Ja.
Das wusste er selbst nicht.
Wir sind ja auch gefragt worden, was war das? Und dann kam so erste Vermutung, ist das Protest wegen Hongkong irgendwas Politisches oder so? Traut er sich das? Ist das nicht verboten? Ja, aber es war so banal wie lustig. Dieses Cap stammt aus Tokio, aber nicht aus dem 1-Euro-Store, sondern es lag an der Straße.
Ja, hat er einfach gesehen, mitgenommen, abgeklopft, fand das cool und hat es von da an aufgesetzt. Ja. Sowohl zwischendurch und so, als auch dann im Rennen. Und
ohne zu wissen, was da draufsteht.
Ohne zu wissen, was da draufsteht und dass es eigentlich nicht aus Tokio, sondern aus Taiwan kommt und mit einem Tempel dort zusammenhängt, wo die quasi als Souvenir ausgegeben wurden, wo jetzt ganz viele taiwanesische Triathleten hinpilgern und so viele Anfragen da eingegangen sind, dass die jetzt Caps nachgeordert haben. Und Gustav hat mir nach dem Rennen erzählt, seine ist jetzt auch weg. Er hat für die Flower Ceremony seine Sachen abgelegt und die wurden dann weggenommen, damit sie nicht im Bild sind. Und alles wurde ihm wiedergegeben, außer die Kappe war nicht mehr da. Oh. Aber er hat das schon organisiert, er kriegt jetzt eine neue. Und er ist jetzt in Taiwan wirklich ein Superstar. Also, und was auch richtig krass ist, innerhalb von einem Tag nach dem Rennen, haben sich seine Instagram-Follower irgendwie verdreifacht von 9.000 auf 27.000. Und ich habe die beiden noch am Flughafen, als ich am Mittwoch zurückgeflogen bin, zufälligerweise getroffen. Und da war der auch wirklich, als er erzählt hat, so, ich kann das alles noch gar nicht glauben. Also der hat vorher gar nicht daran gedacht, glaube ich, wie groß das ist, wenn er das wirklich schafft. Der war von Anfang an davon überzeugt, dass er es schafft. Und da muss ich an meiner Stelle mir jetzt, mache ich nicht häufig, aber doch noch einmal selbst auf die Schulter klopfen, weil ich bin, nachdem ich im März mit dem im Trainingslager war, bin ich hier reingekommen und habe auf den Zettel geschrieben, Gustav Iden wird 2019 Ironman 70.3 Weltmeister. So, und habe den dann einmal hier rumgezeigt und auch das andere natürlich erzählt. Und ich habe auch dann sofort die Rückmeldung bekommen und Sonntag, ja, irgendwie, ne, hast ja recht behalten. Weil das wirklich, als ich die hab in der Sierra Nevada abfahren sehen. Also Gustav Iden, da war schon klar, der kommt ja so ein bisschen vom Radfahren und hat auch da schon gesagt, wenn er was probiert, dann wird es auf dem Kurs bergab sein. Und das ist eine große Stärke. Mhm. Und der Kurs war ja für ihn gemacht. Er muss nur mitschwimmen, er kann drücken, berghoch, er ist nicht der Schwerste, er kann super abfahren. Und dass er laufen kann, zeigt er regelmäßig sowohl in der WTS als auch in Bahrain, wo er nur ein paar Sekunden langsamer als Christian gelaufen ist und 1,7 flach. Also das war, glaube ich, ihr habt ja auch darüber geredet, hier Überraschungssieg, ja oder nein. Wie gesagt, er war für das Rennen, ich habe ihn an 1 gesetzt. Also, aber das weiß ich natürlich auch nur, weil ich habe mit denen im Vorfeld geredet, ich habe das Training gesehen, verfolgt und habe da natürlich auch einen Einblick. Aber wenn man das so ein bisschen weiß und sich damit beschäftigt, kam es wahrscheinlich nicht ganz so überraschend, weil er einfach an dem Tag das gezeigt hat, was er kann. Und was er kann, ist halt extrem viel. Aber was, also generell zu der Person einfach noch, ich meine, wie großartig ist es, dass er mit einer Cap rumläuft, ohne Sponsor, wo er nicht weiß, was draufsteht, dass er mit einem Rennrad fährt, mit einem alten Rennrad, weil er keinen Sponsor für ein Zeitfahrrad hat, obwohl er sonst mit einem Zeitfahrrad gefahren wäre, dass er mit seinem Einteiler vom einheimischen Verein in Norwegen den Wettkampf macht. Also das ist so...
Ich habe gehört, er ist auch noch über die Expo gegangen, hat sich noch einen Helm organisiert.
Genau, gut, dass du es sagst, das muss ich auch noch erzählen. Als ich mit den beiden laufen war, hat Gustav mich noch so gefragt, ja, kennst du vielleicht eine weibliche Profiathletin mit einem kleinen Kopf, die mir einen Helm nach Samstag leihen kann? Dann habe ich natürlich ganz verdattert angeguckt und dann mir gesagt, ja, Oakley wollte mir einen Helm schicken, haben sie aber nicht rechtzeitig geschafft und die sind nicht auf der Expo. Ich habe jetzt keinen Aero-Helm. Und da habe ich ihm gesagt, ja, du bist Gustav Iden, geh auf die Expo und hol dir einen. Er so, ja, nee, ich will jetzt kein Geld dafür ausgeben. Und dann dachte ich wirklich, er will mich auf den Arm nehmen und habe dann so gesagt, ja, frag doch, du glaubst doch nicht, dass die nicht umsonst einen Helm geben. Du wirst wahrscheinlich im Fernsehen zu sehen sein und wenn du am Ende auf dem Podium stehst, ist das der klügste Move, den die machen können. Er so, ja, nee, ich weiß nicht, mach vorher noch mal eine Instagram-Umfrage. Eine Instagram-Umfrage gemacht und noch so extra gesagt, ja, an die Frauen, weil er so einen kleinen Kopf hat, ob ihm jemand einen Helm leihen kann, hat keinen gefunden und ist dann noch über die Expo gegangen und dann hat Ekoi ihm letztendlich einen Helm gegeben. Natürlich umsonst und gesagt, du willst einen Helm? Ja klar, sofort geben wir den Helm. So, so total cool, wenn du den anziehst. War er jetzt im Nachhinein natürlich Gold wert. Also das ist so, das ist, finde ich persönlich halt auch so sympathisch, dass die da nicht irgendwie, also dass du mit einem heimischen Einteiler das machst, dass du denkst, wenn du auf die Expo gehst, irgendwie nicht, ah, ihr könnt mir noch Geld zahlen dafür, dass ich jetzt euren Helm trage, sondern so, ich will kein Geld dafür ausgeben. Aber da gibt mir da überhaupt jemand einen Helm? So, ich meine, ich kriege ja auch kein Zeitfahrrad. Das ist so, ja, das ist total cool. Das wird sich natürlich jetzt ändern und ich glaube, was die Vermarktung angeht, bei den ganzen Anfragen und Sponsorenanfragen wird Gustav vielleicht auch jetzt in der nächsten Saison ein Hochklasse-Manager bekommen, der das alles organisiert und der für ihn da auch möglichst viel rausholt jetzt. Und das sei ihm ja auch vergönnt. Davon kann er ja nur profitieren. Das hat er sich ja wirklich hart erarbeitet. Aber wenn man den Weg mal so sieht, ich habe vorhin wegen Hawaii Frederik Funk mal angesprochen. Der hat nach dem Sieg von Gustav Iden gepostet, in seinem ersten Junioren-Europacup-Rennen ist er 3 Plätze oder so vor Gustav Iden gelandet. Ah. Also 2013. Da ist er bei einem Junioren-Europacup-Rennen, ist Gustav Iden noch irgendwie in den 20ern, 30ern, 40ern. Er war nicht mal, ich glaube, okay, Platz irgendwie 20 bis 30 oder so war es, glaube ich. Also nicht, er war halt auch nie der Athlet, der einfach kam und alles irgendwie eingestampft hat, wo man wusste, gib ihm noch ein paar Jahre, lass den noch ein bisschen einfach älter werden und das so durchziehen, das wird mal der nächste Superstar. Das hat er sich wirklich zusammen mit dieser Trainingsgruppe, wo man ja durch die gesamte Entwicklung sagen muss, das funktioniert einfach. Das liegt auch nicht am Athleten, wenn alle Athleten so eine Entwicklung nehmen, sowohl Christian als auch Gustav und auch Kasper Stornes, die ja auch beim Grand Final Platz 1, 4 und 7 gemacht haben. Die vorherige Saison war für die Verhältnisse oder für das, was sie sich vorgenommen haben, war total schlecht. Ein bisschen Pech, manchmal taktisch unklug, aber da waren die ja wirklich, ja, muss man echt sagen, angepisst. Und die haben jetzt ja hinten raus dann echt nochmal richtig was rausgehauen. Auch mit Kasper, der beim Test-Event dann Zweiter geworden ist, knapp am Sieg vorbei.
In Tokio, ja.
Ja, genau. Das, ja. Da sieht man halt wirklich im Nachhinein, was dann passiert, wenn man sowas über Jahre durchzieht und da ja, dass harte Arbeit belohnt wird, aber auch, dass harte Arbeit kommt, bevor man irgendwie losgeht und auch nach außen irgendwie sagt, hier, ich bin ja einer von den ganz Großen. So, die haben es halt genau richtig gemacht. Die fokussieren sich erst auf das, was wichtig ist und dann kommt das Nächste. Die interessiert nicht letztendlich, welchen Einteiler sie anhaben und ob das 2 Watt sind, sondern die tun erstmal das, was sie tun müssen, um der Fitteste an der Startlinie zu sein.
Ja,
natürlich gehört alles dazu, aber das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung.
Ja, die werden uns sicher noch eine Weile eine ganze Menge Freude bereiten. Wir haben ausführlich über das Ganze berichtet auf fast allen möglichen Kanälen. Wir haben mit großen Bildern in Print berichtet, wir haben im Web natürlich den Rennbericht gehabt. Wir haben eine Bildergalerie zu dem Rennen gehabt. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, diese Woche schon drüber gesprochen. Was es nicht gibt, und da sind wir selber natürlich sehr traurig, ist eine große Triathlon-TV-Reportage über die 73 WM in Nizza. Aus gutem Grunde, wir können uns das nicht leisten. Ja, das hätten wir sehr, sehr gerne gemacht, aber da hat sich ein bisschen was geändert bei Ironman. Wir müssen jetzt TV-Rechte bezahlen und da bewegen wir uns in einer Größenordnung, die sich eigentlich nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen leisten kann, weil auch ein Privatsender wüsste, Einschaltquoten mit Triathlon, lohnt sich das? Und auch wir stehen eben vor diesem Dilemma, wir müssten die Rechte einkaufen und bewegen uns da in Dimensionen, die ganz klar den Rahmen eines Fachmediums sprengen. Ja, das
hat ja auch einen Grund, dass letztendlich die Sportschau auch nur einen Beitrag von 4 Minuten gemacht hat.
Ja, war teuer genug, denke ich mal.
Genau.
Also das war sehr schade. Wir haben uns noch akkreditiert, wo in den Akkreditierungsbedingungen drin stand, ihr dürft nur 2 Minuten machen. Da habe ich gesagt, oh, in 2 Minuten da irgendwie einen vernünftigen Rennbericht zu erzählen, wird schwierig genug. Und vor Ort hieß es dann, nein, geht leider gar nicht. Ich verstehe die Ironman-Seite total. Ja, das ist deren Marke, das ist deren Wohnzimmer. Da kann man nicht einfach irgendwo, das kann man auch nicht im Fußballstadion. Das geht vielleicht noch irgendwo so auf Social Media oder im Blog oder so, wobei Ironman das auch sehr, sehr kritisch sieht. Aber wir als Medium, als Fachmedium können nicht einfach unsere Kamera im Ziel aufbauen und da Dinge machen. Das ist so bei Sportarten, die sich professionalisieren, da müssen wir mit leben, da werden wir sicher auch im Gespräch bleiben, aber das nur als Erklärung, warum es keine große Reportage gibt. Aaron hat uns dann eben nach beiden Rennen, also nach dem Frauenrennen, nach dem Männerrennen, jeweils 90 Sekunden zur Verfügung gestellt. Grandiose Bilder, schnell geschnitten, also man sieht eine ganze Menge von dem Rennen, aber auch wieder zu schnell, als dass man da jetzt noch irgendwie eine Moderation drüber laufen lassen könnte. Wir haben es dann dabei belassen, die Filme einfach so in die Kanäle einzuspielen, sind aber natürlich auch nicht glücklich damit gemessen an dem Anspruch, den wir da an uns selbst stellen. Also wenn ich dran denke, unsere Ironman Frankfurt Reportage, die hat inzwischen wahrscheinlich irgendwie so 120.000 Zugriffe, Ironman Hamburg 70.000, und wenn wir nicht Ironman Hamburg gezeigt hätten ausführlich in der Reportage, dann hätte Ironman Hamburg medial eigentlich nur auf dem eigenen Kanal von Ironman stattgefunden. Und ja, wie gesagt, wir bleiben da dran, wir halten uns immer in die Regeln, ja, da sind wir seit Jahren mit gut gefahren, wir hatten auf Hawaii auch schon verschiedenste Einschränkungen, sind aber immer auf Augenhöhe da in Kontakt und werden natürlich das Beste für letztendlich für unsere Zielgruppe, aber auch für uns da versuchen rauszuholen, auch in Zukunft.
Das ist natürlich auch einmal, oder das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, wie wir das logistisch überhaupt am Renntag hinkriegen, alle wichtigen Sachen zu filmen, weil wir ja auch nicht wissen, wann was passiert und wir nicht überall sein können, sondern letztendlich ja von uns meistens ein bis zwei Leute oder einer das Film auf dem Rad übernimmt und dann alle, die sonst an der Strecke verteilt sind, noch Schnipsel mitbringen können und anders filmen. Aber manchmal kam dann auch irgendwie die Kritik so nach dem Motto, ja, diese Szene fehlt mir beispielsweise, ist ja eigentlich eine Schlüsselszene. Mhm. Schade, dass ihr das nicht gezeigt habt. Wo wir dann natürlich auch sagen müssen, ja, so Leute.
Nicht nur schade, wird manchmal eine richtige Vorwurfshaltung raus, wie doof wir sind.
Genau, ja, stimmt. Also, das habe ich eigentlich
jetzt zu. Das macht uns dann wirklich, das ärgert uns dann.
Genau, das habe ich jetzt, ich bin da immer so defensiv. Also stimmt schon, das ist dann so Vorwurf, dass das nicht gezeigt wird, wo wir natürlich sagen, ja, also wir wissen das auch, wir haben das Rennen verfolgt und gesehen. Wenn wir das nicht zeigen, hat das einen Grund, nämlich, dass wir es nicht zeigen können, dass wir kein anderes Fremdmaterial zur Verfügung gestellt bekommen haben zu der Szene, wenn wir sie nicht selbst filmen konnten. Mhm. Also wir zeigen das nicht, weil wir der Meinung sind, entgegen allen anderen, ja, das ist nicht wichtig, wir zeigen es nicht, sondern das hat dann auch Gründe. Also das kann man uns schon zutrauen, dass wir dann wissen, ja, wenn ein Überholvorgang entscheidend ist und so weiter, wenn wir es können, dann zeigen wir es natürlich. Also
ja, sonst müssen wir es in der Moderation auffangen. Ja, also, genau. Aber wir haben eben nur das, und letztendlich, wie gesagt, das liegt nicht an unserem Herzblut, nicht an unserem Ehrgeiz, das gut zu machen. Aber wir haben halt einmal einen rechtlichen Rahmen, ja, in dem wir uns bewegen, und da hieß es dann eben jetzt kein Bewegtbild aus der Ironman 73 WM in Nizza, und wir haben eben auch den Rahmen, dass man eben auch da sein muss. Ja,
genau.
Und das gelingt den Live-Kameras inzwischen sehr gut, also die Produktion von Nizza war 1A, und das werden wir auch auf Hawaii so erleben, dass das Rennen eben für den Live-Zuschauer perfekt verfolgbar sein wird, ja, denke ich. Ja, da hat sich Ironman schon enorm professionalisiert in den letzten Jahren. Immer noch mit ein bisschen Luft nach oben, aber grundsätzlich ja.
Ja.
Aber das heißt natürlich auch, wenn da dann ein oder zwei Kameramotorräder an der entscheidenden Situation dabei sind, dann, wenn man überhaupt da in der Nähe sein darf in dem Moment, das wird ja alles reguliert, ob man dann auch noch einen vernünftigen Bildwinkel hat und so, das wird alles nicht einfacher. Dem Sport selbst tut es gut, sag ich mal. Je mehr Verbreitung, desto besser auch für uns. Und wir müssen einfach unsere Kanäle finden, über die wir das Rennen dann auch erzählen. Für eine Fachzielgruppe, ja, also ja, ich habe irgendwo im Ausschnitt nur gesehen, im Öffentlich-Rechtlichen, dass da die Athletennamen komplett, da gab es irgendwie einen Rudi von Berge oder sowas, oder von Bergen.
Ja,
oder so.
Ja, genau.
Das darf dann natürlich auch nicht passieren, wenn man schon so professionell dabei ist. Auch wir sind nicht fehlerfrei, aber wir versuchen eben, das Rennen aus Fachredakteurssicht zu erzählen für ein Fachpublikum. Das ist dann noch was anderes.
Aber witzig, dass du den Namen ansprichst, weil mit dem gibt es immer Diskussionen und ganz viele Fehler. Der stand nämlich sogar falsch auf seiner Startnummer drauf.
Echt?
Da stand Rodo Lolfo oder so. Da haben sie ein O zu viel. Das hat er selbst noch irgendwie vor dem Rennen in die Instagram-Story gepostet und meinte so,
okay,
mal wieder eine neue, unfalsche Version meines Namens, bleibt einfach bei Rudi. Der findet das nämlich so, also es gibt ja, das ist ja eine eingeschweißte Triathlon-Familie, Familie, da waren ja, das war ja auch eine große Geschichte, 4 Starter aus der Familie, also die Schwester von Rudi von Berg, der Bruder und der Vater ist quasi Senior und er ist Junior und die haben halt, also heißen beide Rodolphe und der Junior ist damit nicht so zufrieden, deswegen will er immer Rudi genannt werden. Aber mit dem Namen ja, gibt es viele falsche Versionen von.
Ja, ja.
Aber nee, genau. Und bevor jetzt einige Leute sagen, hier, wir müssen uns gar nicht rechtfertigen für das, was wir machen und so weiter, ich glaube, es ist auch weniger jetzt eine Rechtfertigung, als einfach mal so ein Einblick, wie wir überhaupt arbeiten
ja.
und vor welchen, ich will nicht sagen Hindernissen, aber Herausforderungen wir da auch stehen. Also, dass man das einfach dabei bedenkt. Also, geht jetzt nicht darum zu sagen, irgendwie zu rechtfertigen, sondern ich glaube, das ist gar nicht mal so uninteressant.
Also im Nachhinein konnten wir mit der Nizza-Entscheidung auch leben, weil es mir relativ schwer möglich gewesen wäre, Bewegtbild mitzubringen von der Strecke.
Auf der Strecke.
Ich bin froh, dass ich die Bilder habe, die ich habe. Aber das war schon enormer Stress, da auch mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Ich hätte nicht noch parallel filmen können. Das wäre völlig unmöglich gewesen.
Ich stelle mir gerade vor, wie das gewesen wäre, wenn wir versucht hätten oder jemand sonst versucht hätte, noch irgendwas von den Age-Groupern zu machen. Weil ich fand einfach, es waren zu viele Athleten. Also gegen den Leuten, die vorher gestartet sind, weil es ja Startgruppen waren, vielleicht noch anders. Aber ich als vorletzte Startgruppe, es war einfach zu voll. Also bei allen Sachen, die da wirklich gut liefen und schön waren, wie gesagt, die paar organisatorischen Sachen auch nochmal, aber rein von der sportlichen Seite auch hat das schon echt den Wettkampf beeinflusst, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, dass diese Masse an Athleten da waren.
Ja, das haben wir auch häufiger gehört.
Das ist halt auch die Frage, also so habe ich es als Teilnehmer jetzt mal wahrgenommen. Ich weiß ja auch, dass es anders ist, wenn man die Berichterstattung macht und dann nicht im Feld bei den Age-Groupern mittendrin ist, dann hat man natürlich eine andere Perspektive. Jetzt kann ich wirklich sagen, da muss man sich überlegen, ob man sich in Frankfurt und Klagenfurt nochmal hinstellt bei der Slotvergabe von der Langdistanz und nur weil man die Plätze noch hat, irgendwie jeweils 100 Slots rauswirft, weil es das letzte Qualifikationswochenende ist und dann ein 53. in der Altersklasse einen Slot kriegt, weil dann gefragt wird, will noch irgendjemand fahren? In der Spitze ist die Leistungsdichte bei der WM so hoch gewesen. Ich finde, dabei sollte man es dann auch einfach belassen. Also ich bin da echt, klar, es sind und andere Perspektiven, da kann man sagen, natürlich, wenn man jemanden den Wunsch irgendwie erfüllen kann, warum denn nicht? Einmal, weil das dann im Rennen, Konsequenzen klingt so hart, aber es wirkt sich halt auf den sportlichen Wettkampf aus und es ist halt nicht gerechtfertigt, wenn jemand, der irgendwie teilweise in einer schwierigen Altersklasse ist, bei einem großen Rennen extrem hart dafür arbeitet und viel mehr trainiert über Jahre und dann den Slot verpasst und dann bei einem anderen Rennen, weil dann durch den zeitlichen Rahmen quasi echt was verschenkt wird, kriegt jemand, der teilweise bei einer Mitteldistanz vielleicht 1,5 Stunden langsamer ist und in der gleichen Altersklasse ist oder lass eine Stunde sein, kriegt dann einen Slot. Und also ich finde, sowas muss man sich dann auch erarbeiten und es ist, wenn man das große ganze Niveau anguckt, wirklich sehr weltmeisterschaftswürdig gewesen und da finde ich es halt schade, wenn es so gehandhabt wird und es dann halt Auswirkungen hat. Wenn das so wäre, dass das total egal wäre, dann kann man das natürlich voll machen, das dann im Interesse vom Veranstalter, im Interesse der Leute, die da teilnehmen können und die Leute, die Supporter, die da mitfahren und alle haben dann auch haben was davon und ein schönes Erlebnis. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass es, glaube ich, echt vielen, gerade beim Männerrennen, aufgefallen ist, dass einfach die Masse der Athleten und der Starter das Problem war, dann muss man halt überlegen, ob man so eine geschenkten Slots da nicht einfach sein lässt, weil dann kann man ein paar hundert Plätze echt einsparen.
Ja, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal schon, ja, die Wonder Sports Group, das Dach von Ironman, ist jetzt inzwischen ein börsennotiertes Unternehmen.
Klar.
Da geht es um Gewinne, ja, da geht es um viele Stakeholder, die befriedigt werden wollen. Ob sich dieser Trend umkehren lässt, ich weiß es nicht.
Also ich meine, das war schon die selektivste 73 WM-Strecke, die es bisher gegeben hat. Und ich bin beim Anstieg permanent links gefahren an den Leuten vorbei und rechts waren wirklich Massen. Also es war wirklich, ich musste dann in der dritten oder vierten Reihe auf der rechten Spur überholen, weil beim Anstieg, klar, du kannst da nicht Windschatten fahren, aber es behindert dich irgendwie trotzdem und natürlich musst du dann extrem aufmerksam sein und so voll wie die Strecke war, ich meine, stell dir mal vor, das wäre die gleiche Anzahl und eine komplett flache Radstrecke, ob Startgruppen hin oder her, also das, vor allem weil es ein Rolling Start war, da waren ein paar Minuten teilweise zwischen, man ist trotzdem teilweise auf die andere Altersklasse schon aufgeschwommen, die schnellsten Leute, das zieht sich dann doch letztendlich durch, bei einer flachen Radstrecke wäre das völlig undenkbar. Also dann, da spielt das Radfahren dann gar keine Rolle. Wenn du schnell schwimmst, rollst du vorne mit, wenn du langsam schwimmst, rollst du hinten mit und kommst nicht vorbei. Mhm. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also mal gucken, wie sich das auf einem anderen Kurs entwickelt und wie die Teilnehmerzahlen dann nächstes, übernächstes Jahr aussehen.
Das schauen wir uns genau an. Damit würde ich sagen, schließen wir Nizza ab.
Ich habe noch was Schönes.
Du hast noch was Schönes.
Was Interessantes, ja, denke ich, für viele.
Oh ja.
Das wollen wir doch nicht unter den Teppich gerne.
Nein.
Da wurde nämlich explizit in einer Gruppe bei Facebook auch nachgefragt. Da habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Es geht um die Leistungsdaten der Profis, der Top-Profis und der, also ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, einmal gestaffelt nach Zeiten, die schnellsten Zeiten langsamer werdend und dann auch, weil jemand gefragt hat, wäre doch mal interessant zu sehen, Rennrad im Vergleich zu Zeitfahrrad.
Ja.
Die Daten von Gustav Iden habe ich auch, von daher hat man auch diesen Vergleich drin. Und ich glaube, ich habe mir mal 5 Athleten rausgesucht und wir können ja mal anfangen, das ist quasi nach Rangliste geordnet, also schnellste Zeit zu langsamster Zeit. Mhm. Rudi van Berg hatte ja die schnellste Radzeit overall mit offizieller Zeit 2:17:24. Der hat Average Power 304 Watt getreten, Normalized Power 320. War ein Schnitt von 39,9 km/h. Ich habe bei jedem Athleten noch dazu geschrieben, mit wie viel Watt die den Col de Vence hochgefahren sind, die knapp 10 Kilometer. Das waren bei ihm 366 Watt.
Okay.
Mhm. Und er hat auch die schnellste Zeit da hoch, der auch insgesamt die schnellste Radzeit. Also das ist schon ordentlich. Der ist ja einen Ticken größer als die meisten, wiegt dementsprechend wahrscheinlich auch mehr. Mhm. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, jeden nach seinem Gewicht noch zu fragen. Also das kann ich jetzt leider für alle, die sagen, klar, Watt pro Kilogramm ist entscheidend, gerade am Anstieg. Das weiß ich auch. Damit kann ich jetzt gerade nicht unbedingt dienen. Vor allem, wenn man sich da auf, was weiß ich, Wikipedia oder Steckbriefe von Websites verlässt, die 3 Jahre oder so alt sind.
Das ist wie Ironman Starterlisten.
Dann kann man sich das auch schenken. Gustav hat ja bei uns gesagt, dass er ungefähr 68 Kilo wiegt. Von daher, bei dem könnte man das jetzt umrechnen. Der hat weniger getreten, war ja auf dem Rennrad unterwegs, war deswegen sein quasi Systemgewicht, also sowohl Rad mit Anbauteilen und sein Körpergewicht wahrscheinlich deutlich leichter als bei Rudi van Berg. Der hat 278 Watt Normalized Average Power getreten, 303 Watt Normalized Power, 39,7er Schnitt. Der hatte sogar noch eine Herzfrequenz dabei, 166 BPM. Das ist schon, finde ich, relativ hoch. Gerade wenn es der Durchschnitt ist, noch mit der Abfahrt und so weiter.
Ja.
Schon, ja, wenn das mal kein Messfehler ist, ist das schon wirklich ordentlich.
Ja.
Und Col de Vence mit 360 Watt hochgefahren. Der war ja auch in der Spitzengruppe drin. Also der ist ja in der offiziellen Zeit nur eine Sekunde langsamer gefahren.
Also fast die gleiche Power bergauf bei deutlich weniger Gewicht.
Ja.
Okay.
Genau.
Das spricht dann in dem Fall nicht unbedingt dafür, dass das Rennrad jetzt einen großen Vorteil gebracht hätte.
Nee, das stimmt. Ja klar, wir wissen ja auch, mit so, was so Differenz angeht bei der Aufzeichnung von Powermeter und so weiter. Mhm. Klar, also das spielt da alles mit rein, aber auf irgendwas muss man sich ja verlassen, sonst kann man sich das ja komplett schenken. Dann Bradley Wise habe ich noch rausgesucht, der ist 9. geworden insgesamt, ist 2:21:51 offiziell gefahren. Der ist relativ klein und da sieht man auch sofort an den Werten. Der hat 260 Watt Average Power getreten, 278 Normalized Power.
Okay.
Und war dann 38,5 km/h und den Col de Vence mit 330 Watt hoch, also 36 Watt weniger als Rudi van Berg.
Mhm.
War etwas langsamer, wiegt aber auch deutlich weniger, also steht schon im Verhältnis. War ja so gut 4 Minuten langsamer als die Spitzengruppe. Und dann haben wir zum Beispiel noch, das ist auch ganz interessant, glaube ich, also von all den 5, die ich jetzt hier aufgelistet habe, ist Gustav Iden der Einzige mit einem Rennrad.
Mhm.
Als 4. habe ich noch Josh Amberger. Das ist insofern interessant, dass er ja erst, der kam ja ganz vorne mit aus dem Wasser und hat die Spitzengruppe ja dann verloren. Also da kann man jetzt auch an den Daten sehen, warum. Der hat 277 Watt Average Power stehen, 292 Normalized Power, 37,9er Schnitt waren es bei ihm. Und 338 Watt den Col de Vence hoch. Und der ist auch nicht besonders groß, aber würde ich mal einschätzen vom Gewicht ungefähr so wie Gustav Iden und von der Statur auch ähnlich. Also hat er sogar, was die Durchschnittsleistung angeht, genauso viel getreten quasi wie Gustav. Und da sieht man halt mal am Anstieg, hat Gustav mehr getreten, also da quasi bewusst attackiert und spricht natürlich auch dafür, was ich auch schon gesagt habe, dass er extrem gut abfahren kann und da dann im Vergleich zu anderen vielleicht noch was rausgeholt hat. Und was ich auch sehr interessant finde, als 5. Athleten bewusst genommen, Pablo Dapena oder Dapena, der ehemalige Trainings- oder immer noch Trainingskollege von Javier Gomez, der ja wirklich im Verhältnis sehr klein ist und wenig wiegt. Wie gesagt, ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, wie viel genau, aber ich glaube, der ist keine 1,70 groß. Nee. Der hat 237 Watt Average Power stehen, ui. 260 Watt Normalized Power. Da kann ich ganz stolz sagen, da liege ich drüber. Ja. Nicht viel, aber ganz knapp, ein paar Watt. 36,7er Schnitt hat er stehen und den Col de Vence mit 297 Watt hoch. Also sind wir quasi mit der gleichen Leistung gefahren. Er wiegt aber wahrscheinlich deutlich weniger, bestimmt 10 Kilo. Aber der ist auch sehr langsam gefahren. Also ich glaube, seine offizielle Zeit war jetzt 2,27, also 10 Minuten langsamer schon als die Spitzengruppe. Mhm. Immer noch waren es dann 4 Minuten schneller als Patrick Lange, der, würde ich sagen, eine ähnliche Statur hat. Also vielleicht ist das auch so ein Punkt oder so ein Ansatzpunkt, wie viel auch Patrick Lange ungefähr getreten haben könnte. So in dem Bereich wird das wahrscheinlich.
Man weiß es ja nicht. Was man weiß ist, Durchschnittspower ist Kraut und Average und Normalized Power ist Rüben.
So hat es sich geäußert. Ja, genau. Nee, aber ich meine nur, also man kann da ja schon was von ableiten. Ich finde halt auch bei allen, klar, gibt es ja immer Untersuchungen und so weiter, Messfehler, die drin sein können. Es ist alles schlüssig. Mhm. Also der schnellste Athlet, der auch gleichzeitig größer ist, hat mit Abstand die höchsten Wattzahlen. Und dann siehst du auch je nach Gewicht und Größe, dass es weniger wird und auch an den Zeiten, dass das nicht dann im Verhältnis steht und es ausgeglichen wird. Also dass jemand weniger tritt, aber gleich schnell ist, sondern dass es dann so viel weniger ist, dass der trotz weniger Gewicht auch langsamer fährt. Also so ein paar Einblicke hier habe ich dann versucht mitzubringen. Das ist, glaube ich, für alle Zahlen-Nerds und Daten-Freaks wie mich auch interessant.
Ja.
Genau, und das vielleicht noch so als runder Abschluss für Nizza. Wie gesagt, weil da auch explizit in der Gruppe nachgefragt wurde, ob es nicht interessant ist. Ich habe zum Glück jetzt relativ viel gefunden und finde die Resultate auch interessant. Von daher können wir da einen Haken hintermachen.
Ja, sehr schön. Ich hatte ein Rennrad dabei. War aber auch nicht im Rennen. Ja. Bin die Strecke ja vorher abgefahren. Hatte auch keine Wattmesspedalen, also von daher. Ja. Wer da mal unterwegs war, kann es irgendwo einordnen. Es ist schwer auf andere Strecken übertragbar.
Ja, klar.
Da sind wir bei der großen Frage, wie weit ist Nizza auf Hawaii übertragbar? Wir wollen ja den Bogen spannen. Aber das machen wir mal in dem Sinne, dass wir auch nochmal auf das eingehen, was zwischendurch sich abspielt. Es gab nämlich auch am Wochenende jetzt ein paar Rennen und einen großen Rücktritt.
Genau. Von Flerken hat kann man sagen, ihr Karriereende generell bekannt gegeben. Also auf jeden Fall war es ihre letzte Langdistanz. Also ich weiß jetzt nicht, hat sie gesagt, dass sie macht noch Rennen, glaube ich, jetzt erstmal, also dieses Jahr noch.
Ja, aber das war ihr großer Langdistanzabschied in ihrer Heimat in den Niederlanden. Ja, sie ist ja von da quasi über Österreich nach Deutschland gewandert.
Ja, ja.
Also mit einem Deutschen, mit Per van Flerken verheiratet, ehemals Per Bittner. Und hat jetzt gesagt, sie beendet ihre Langdistanzkarriere. Sie hat 17 Mal unter 9 Stunden gefinisht.
Ja.
Ich glaube, das ist outstanding.
Das ist Weltrekord.
Weltrekord. Und die Szene trauert ihr schon so ein bisschen hinterher, glaube ich. Es gibt ein paar Kommentare von außen.
Genau, habe ich als Kommentar-Reh in dem Fall der Woche rausgesucht. Einfach mal so eine Mischung mitgebracht. Weil, glaube ich, dadurch, wir haben ja auch ein Interview mit ihr auf YouTube stehen für alle, die sich das noch nicht angeguckt haben. Wird dadurch, glaube ich, sehr deutlich, was für ein Standing sie hatte und hat. Ich fange mal an, wurde entweder bei Facebook kommentiert oder bei YouTube. Ich habe mal so ein bisschen was zusammengesucht. Sehr sympathisch, tolle Sportlerin und vor allen Dingen immer locker und freundlich. Hatte sie persönlich im Kraichgau getroffen, wünsche ihr nur das Beste für die Zukunft. Und einer hat sogar geschrieben, oh, das trifft mich jetzt aber. Also wirklich persönlich betroffen. So eine liebe und erfolgreiche Sportlerin. Alles Gute für den weiteren Weg, liebe Yvonne. Und jemand, der schreibt, ohne Yvonne ist die Triathlon-Welt nicht mehr so bunt. Das können wir bestätigen. Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob es besonders bunt war. Sie war ja quasi nur in Pink unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, das Pink wird ein bisschen fehlen. Ja?
Genau, nee, aber das stimmt auch schon. Und dann zu dem Rennen jemand geschrieben, puh, Yvonne von Flerken, so toll gekämpft, du wirst uns fehlen. Deine Aufholjagd ist echt immer der Hammer. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, genieße deinen Sieg und deinen Tag. Jemand, der schreibt, was für eine Karriere der fliegenden Holländerin, einfach nur Glückwunsch. Und alles Gute, Yvonne von Flerken, du hast immer eine super Vorbildfunktion gelebt.
Ja.
Ja, also merkt man wirklich durch, also wir hatten auch nur durchweg positive Sachen. Und das, ja, ist, glaube ich, eindeutig, dass das so sowohl sportlich als auch menschlich so ein bisschen ja, ein Verlust ist, glaube ich, immer auch sehr humorvoll mit allem umgegangen und auch immer sehr unterhaltsame Interviews, locker und für jeden Spaß zu haben. Ja, sehr, sehr sympathisch.
Ja, ja. Wir haben ja auch viel mit ihr zu tun gehabt über die Jahre, immer wieder mal. Es war immer lustig, es hat immer Spaß gemacht. Es war immer sehr herzlich. Und ich glaube, sie hat auch ihren Spaß. Ja, sie hat gerne auch mit dem Publikum interagiert und
ja,
mit ihrer Mischung aus Deutsch und Niederländisch kokettiert. Ja. Ich bin gespannt, wenn die mal Kinder haben, wenn da noch ein bisschen Sächsisch reinkommt vom Pär. ja, sie wird uns fehlen. Ne? Aber jetzt hat sie ja nochmal ein Rennen gewonnen, die Langdistanz bei der Challenge Almere.
Genau, Europameisterin geworden dadurch.
Stimmt, es war und, ja auch EM.
Genau, ja. Und ja, mit einer Endzeit von 8 Stunden 56, letztes Langdistanzrennen nochmal unter 9 Stunden, das 17. Mal, du hast es schon gesagt. Ja, also wirklich ein perfekter und versöhnlicher Abschluss mit der sportlichen Karriere auch. Und Zweite geworden ist Lina Christine Schink, eine Deutsche, sehr beachtliche Leistung. Das hätten vorher sicherlich nicht viele gedacht oder die hatte sicherlich auch sonst niemand auf dem Schirm. Mhm. Also das war schon sehr beachtlich. Sarissa De Vries bei ihrem Heimrennen, also man muss auch sagen, Yvonne van Flerken, das war ja auch quasi ein Heimrennen.
Ja.
Also das hat das Ganze ja wahrscheinlich noch umso irgendwie emotionaler auch für sie gemacht. Ja, ihre Landsfrau auf Platz 3. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz zum Männerrennen, weil wir den Hawaii-Bogen auch haben. Erster geworden ist Matt Troutman, Zweiter Christian Hogenhauk, der als Zweiter dann Europameister ist, weil Matt Troutman ja aus Südafrika kommt.
Ja.
Und beide starten auf Hawaii. Also beide jetzt 4 Wochen vorher nochmal.
Und Hogenhauk ist ja auch, hat sich ja auch erst in Hamburg qualifiziert, ist ja
genau,
auch nicht so ewig qualifiziert, der Ironman Hamburg-Sieger.
Ja, für den war das wirklich so nochmal ein Abschluss vom Trainingsblock, hat er krass geschrieben. Krass. Also das ist wirklich, ja, haben sich viele Leute was von Cameron Wolf abgeguckt.
Ja.
Ja. Also der, ja, das fand ich sehr beachtlich, weil
ja,
beide ja auch definitiv auf Hawaii starten wollen und auch Matt Troutman hat ja in Hamburg teilgenommen. Also beide haben jetzt quasi nochmal bewusst, sie mussten das Rennen ja nicht machen. Und vor allem Christian Hogenhauk hat jetzt noch einen Titel gewonnen. Matt Troutman wusste ja, also dass es eine Europameisterschaft ist, ist für ihn irrelevant. Es hat halt nur von der Örtlichkeit irgendwie gepasst. Er war da und im Trainingsumfeld war es ein kurzer Weg, hat er in St. Moritz trainiert. Und ja, finde ich trotzdem krass, dass man da, also nicht, wir wissen ja, vom Schwimmen und vom Radfahren her wäre das gar nicht das Problem, aber am Ende nochmal über 40 Kilometer schnell drauf zu laufen, davon hast du halt echt noch was, ne?
Ja, ja.
Wow. Also das, ja, können wir gespannt sein.
Ähnliche Konstellation hatten wir in Wales, beim Ironman Wales. Der deutsche Publikums-Anti-Liebling, kann man fast sagen. Ich habe es persönlich erlebt hier in Hamburg. Stefan Schumacher in Hamburg DNF. Ich habe es mitbekommen, wie der damals aus der Wechselzone raus ist, wie die Leute ihm nachriefen. Dopa, ne? Also ehemaliger Radprofi mit einschlägiger Vorgeschichte, hat beim Ironman Wales zwischenzeitlich, glaube ich, sogar geführt. Ich habe gesehen, dass es da dann auch unterwegs während des Rennens Kommentare gab. Nun gibt doch mal einer richtig Gas, damit der nicht gewinnt. Ja, der ist am Ende, glaube ich, Vierter geworden hinter Fabian Rahn.
Genau, Fabian Rahn, Dritter als bester Deutscher.
Genau.
Wieder in Wales, super performt. Das Rennen scheint ihm echt zu liegen. Ja. Leider nicht ganz mit der Hawaii-Quali geklappt. Es war jetzt das erste Ironman-Rennen, wo schon die Quali für nächstes Jahr fix gemacht wurde. Und da gab es auch dann nur logischerweise ein Slot. Dabei ist es auch geblieben. Und ja, von daher glaube ich trotzdem sehr zufrieden mit dem Rennen. Jetzt nicht das Optimale wäre natürlich immer irgendwie ein Sieg, durch welche Konstellation auch immer. Aber ich glaube, damit, der sah wirklich sehr happy aus. Und das kann er damit auch sein. Also bei dem schweren Rennen auf dem Podium, da hat er echt gut abgeliefert.
Ja. Sehr schön. Den Slot hat sich geholt?
Arnaud Goliot, Franzose.
Mhm.
Hätte man, glaube ich, vorher auch nicht unbedingt gedacht. Und die Leistung des Zweitplatzierten, Maximilian Hammerle aus Österreich, auch sehr beachtlich. Also es war so ein bisschen das Rennen der Underdogs.
Ja.
So die Leute, die man vielleicht so ein bisschen kannte. Joe Skipper wurde ja disqualifiziert, hat das Rennen trotzdem noch durchgezogen. Auch sehr kuriose Geschichte. Hätte auch theoretisch die schnellste Laufzeit gehabt noch.
Mhm.
Ich glaube sogar auch noch den schnellsten Radsplit. Also ja, kurios, dass er nicht da aufgehört hat, weil er ja auch auf Hawaii startet. Ja. Deswegen, das ist halt, war so eine Sache. Wenn du es dann noch für irgendwas machst und für einen Sieg oder einen Titel, ist es vielleicht nochmal was anderes, aber bei ihm war wirklich vielleicht aus Frust dann noch durchgezogen. Aber genau, da hätte man wahrscheinlich gedacht, der wäre auch dann weit vorne gelandet. Vielleicht hätte er auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat zwischendurch nämlich noch eine Zeitstrafe bekommen, die ihn irgendwie, nee, er hatte einen Platten, der ihn rausgeworfen hat, und hat dann aber weitergemacht und wurde dann irgendwie nochmal disqualifiziert. Also ja, da hätte man wahrscheinlich gedacht, dass das so der Top-Favorit ist. Dylan McNeese als erster aus dem Wasser, 12 Minuten schneller geschwommen, nur als Stefan Schumacher und Fabian Rahn. Also den kennt man ja als Überschwimmer.
Ja.
Und,
aber 12 Minuten ist schon.
Ja, ja, das sind drei Welten.
Ja.
Also das ist schon, das ist echt übel. Das ist wirklich, wirklich viel. Ja,
über welche Zeiten reden wir bei den drei, die du genannt hast?
Bei Dylan McNeese 47 Mitte, also 47, ja. 27 und Fabian Rahn 59, 17 und Stefan Schumacher einen Ticken langsamer.
Der schwimme ich auch.
Also, ja, ja.
Ne, ich weiß nicht, wie die Bedingungen da waren, aber 47 Minuten sprechen erstmal für Bedingungen, die okay sind.
Ja.
Es wurde mit Neo geschwommen, also die Zeiten der Profis da. Das kann ich auch mal sagen, ich schwimme so schnell wie deutsche Profis, wenn du so schnell läufst wie deutsche Profis. Ja.
Sollten wir eine Staffel machen.
Genau. Ja, aber ich habe mich wirklich gefragt, warum tut man das so kurz vor Hawaii nochmal ein Rennen, was ja auch extrem schwer ist zu machen. Ja?
Ich glaub, die Quali für nächstes Jahr war wahrscheinlich so, dass... War im Hinterkopf vielleicht schon von dem einen oder anderen. Also sowohl von Stefan Schumacher wahrscheinlich, der sonst gucken muss, weil da muss man ja sagen, also was er im Schwimmen und Laufen zeigt und zeigen kann, das ist ja nicht konkurrenzfähig im Vergleich zu den weltbesten Triathleten, mit denen er sich auf Hawaii misst. Und dann hat er wahrscheinlich die Chance gewittert, schon für nächstes Jahr, wenn alle anderen in der Hawaii-Vorbereitung sind. Ja. Schwere Radstrecke, die ihm in die Karten spielt, ist es vielleicht das beste Rennen, was er bekommt. Also man kann natürlich auch jetzt sagen, Argentinien hat sogar bis zum, ich glaube, er hat ja den letzten Slot bekommen. Oder
wurde ja durchgereicht.
Genau, als Sechstplatzierter. Ich weiß nicht, ob er Fünfter oder Sechster war. Das waren die beiden Deutschen, Stefan Schumacher und Lukas Krämer. Mhm. Aber da war das Schwimmen verkürzt, was ihm natürlich, sehen wir ja auch hier, extrem in die Karten spielt. Und auch das ein spätes Rennen, wo viele nach Hawaii noch nicht wieder Lust haben auf eine Langdistanz und sich zu qualifizieren. Also immer zu den günstigen Zeitpunkten. Sonst könnte man natürlich auch sagen, hätte er sich vielleicht auch gar nicht dieses Jahr qualifiziert. Also wer weiß, bei den Leistungen gehört er nicht unbedingt zu denen, die man sonst im Kampf um die Siege bei den Langdistanzen sieht und dementsprechend um die Slots. Also ich glaube, der braucht auch schon einfach einen günstigen Umstand dafür, dass er nächstes Jahr wieder auf Hawaii sein kann. Und das war wahrscheinlich seine Überlegung, weil er muss entweder Glück haben oder noch große Leistungssprünge in der ersten und dritten Disziplin machen.
Ja, also man muss ganz klar festhalten, das sehen wir ja in allen Kommentaren, wenn er irgendwo auftritt, die Stimmung ist absolut gegen ihn. Ja, aufgrund der Vorgeschichte, ja, eben doch einschlägiges Doping als Radsportler, jetzt versucht das im Triathlon und da ist er ja auch nicht der Einzige, also wir haben letzte Woche drüber gesprochen, zwei Ex-Radprofis haben sich in Nizza als Age-Group-Weltmeister hervorgetan dann, ja, teilweise auch schon auf Hawaii am Start, Vinokurov wird auf Hawaii starten und das ist schon ein Problem für die Szene und für den Sport, dass sich viele einschlägig aus anderen Sportarten bekannte Athleten auf einmal im Triathlon wieder tummeln. Ja, und das ist eine Entwicklung, die auch wir natürlich sehr kritisch sehen. Ja, wohl wissend, dass es einen gewissen Rechtsrahmen gibt und wo wir auch wissen, dass wir es nie allen recht machen können. Es gibt dann auch immer mal wieder Leute, die sagen, warum ist jetzt bei Stefan Schumacher dieser Halbsatz mit Doping drin oder bei Lisa Hüttaler und so weiter? Warum lasst ihr es nicht raus? Warum macht ihr es nicht ganz neutral? Es ist nicht lösbar, das Problem.
Ja, wie man es macht, irgendwer fühlt sich immer angegriffen oder ist dann gibt es einen Aufschrei, weil es nicht gemacht wurde. Also du sagst das schon, man kann es da niemandem recht machen, weil man muss sich für eine Variante entscheiden.
Ja.
Man kann es mal so machen. Es ist natürlich, wenn wir in allen berichtenden Formaten das immer erwähnen wollen, dann müssen wir jedes Mal die ganze Lebensgeschichte erzählen. Und das können wir nicht bei allen Athleten machen. Ja. Wenn es jetzt darum geht, dass jemand vielleicht so ein großes Rennen gewinnt, und die Wahrscheinlichkeit auch da ist, dass jemand vielleicht die sportliche Geschichte nicht kennt, weil er den Namen dann durch den großen Sieg zum ersten Mal sieht, dann ist das auch eine andere Diskussion. Dann kann man natürlich mal ausführen und sagen, hier, das ist der Sieger, der kommt da und daher und so. Also das ist, es kommt ja auch ein bisschen auf den Kontext drauf an. Wenn man nur, wie jetzt zum Beispiel hier im Rennbericht sagt, und Stefan Schumacher hat die schnellste Radzeit gefahren, dann ist das erstmal so. Dann ist es aber nicht in einem Rennbericht unsere Aufgabe, jetzt zu sagen, das zu bewerten oder sonst irgendwie, das passt da nicht rein.
Ja, ja.
Das ist so, da schließt sich der Kreis zum Anfang.
Ja, ja.
Dafür haben wir andere Formate. So, das können wir hier machen, das können wir irgendwie selbst sonst mal abseits davon thematisieren, mit einem klaren Blickpunkt darauf. Aber wir können nicht anfangen, in jedem Rennbericht komplett dann
ganz aktuell haben wir es. Ich erzähle ja die Geschichte des Ironman Hawaii. Jeden Tag gibt es ein neues Jahr. Und gestern war eben das Jahr, wo Jürgen Zeck zum ersten Mal auf Hawaii den Radstreckenrekord gefahren ist. Ja. Und ab da war er der Überbiker. Ja. Das ging auch durch die US-Medien unter diesem Titel.
Ja. Ja.
Und dieser Absatz zum Überbiker ist kurz. Alles, was sich 2006 abgespielt hat mit seiner positiven Probe und seinem komischen Rücktritt und so weiter, das ist ja viel ausführlicher in dem Artikel drin. Aber die Leute stören sich schon daran, dass man ihn überhaupt erwähnt.
Ja.
Und das kann man sicher nicht machen, weil das wäre eine Verzerrung der Geschichte.
Ja, nein. Das,
er ist damals die Leistung gefahren, er ist damals nicht aufgefallen, er ist 14 Jahre später in der Dopingkontrolle erstmals aufgefallen. Man muss das auch alles irgendwo einordnen.
Und eben, und alles andere sind einfach dann eine Unterstellung bis hin zu irgendwie Beleidigung teilweise.
Ja.
Und also da muss man halt ganz klar trennen.
Ja, und da nur als Signal nach außen, da passiert bei uns nichts fahrlässig. Das sind schon, wir haben schon irgendwo Standards, nach denen wir uns halten. Unsere Meinung können wir auch ganz klar hier sagen. Also ich bin auch kein Freund davon, dass ein Stefan Schumacher auf Hawaii startet. Er darf es. Er wird es auch fürs nächste Jahr versuchen. Das haben wir jetzt gesehen. Es ist spannend, wie er auf eine Interviewanfrage reagieren wird. Ja,
also, können wir ja auch in diesem Fall. Vielleicht hört er uns ja. Wir sind dafür offen.
Ja.
Wir wollen Journalismus machen, neutralen Journalismus, und es interessiert die Szene natürlich auch, wie er dazu steht. Er hat sich dazu in Interviews ja auch schon geäußert. Und klar, also wenn er bereit ist dazu, wir kennen es ja von anderen Fällen, wo die Athleten dann einfach sagen, es ist nicht im Interesse, die wollen das nicht.
Ja.
Wenn es in dem Fall so ist, dann sind wir auf jeden Fall bereit dazu, machen das gern.
Also das auch, es gibt definitiv Athleten, die uns Interviews verweigern, weil sie wissen, diese Fragen kämen vor.
Das haben wir immer wieder gehabt. Es gibt ja auch immer die Fälle, da findet sowas statt, aber halt nicht live und sonst irgendwie. Und da wird es dann im Nachhinein, haben wir jetzt hier gestern, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das Interview mit dem ZDF mit Björn Höcke, also das ist, weißt du, so nach dem Motto, es hat schon stattgefunden und dann wird es nochmal verboten zu veröffentlichen.
Gab es im Triathlon alles schon.
Genau, deswegen meine ich gerade. Also den Fall gibt es ja auch, dass jemand sagt vorher, ach komm, mache ich dieses Mal, und dann verläuft das aber anders, als er sich das vorgestellt hat. Er oder sie ist in dem Fall ganz egal, das ist ja jetzt nur Theorie. Und dann wird im Nachhinein gesagt, habe ich jetzt zwar gemacht, aber das wird niemals jemand sehen oder hören oder so oder lesen. Mhm. Das ist natürlich ist ein schwieriges Thema, wenn so Pressefreiheit auf irgendwie dann generell so eine Rechts- oder wenn daraus so eine Rechtsgeschichte wird und da dann Aussage gegen Aussage steht und ist natürlich dann immer unschön. Aber also klar, wenn man so eine Anfrage stellt und sich einvernehmlich darauf einigt, dass es auch darum gehen soll, weil das ja auch dann der Kernpunkt ist und das Interessante und das ja auch irgendwie stellvertretend für diese Person ist, dann sollte das abgemacht sein. Und dann ist ein Interview halt ein Interview.
Ja.
Also dann weiß jeder, worauf er sich einlässt. Das kann man annehmen oder absagen, aber wenn man es annimmt, dann ist es auch so. Da muss man auch dahinter stehen, von beiden Seiten, denke ich. Aber von daher, das ist nicht die Realität, das wissen wir auch. Aber von daher, spannend ist es für alle auf jeden Fall immer, wenn sowas stattfindet und man sich dann auch selbst eine Meinung bilden kann.
Auf jeden Fall. Ja, wir bewegen uns weiter auf Hawaii zu. Ich bin in 14 Tagen schon da. Da werden wir einmal über die Distanz podcasten. Haben wir uns schon vorgenommen. Nächste Woche sitzen wir hier nochmal. Ja, was erwartet uns dieses Jahr auf Hawaii? Es erwartet uns ein neues Startprozedere. Es erwartet uns das teilnehmerstärkste Ironman Hawaii-Rennen aller Zeiten. Es werden jedes Jahr mehr, Quali-Rennen. Es erwartet uns ein enorm breites deutsches Profifeld mit insgesamt 19 Profis, die gemeldet sind. So wie ich es verstanden habe, Andreas Dreiz wird auch dabei sein.
Mhm.
Ja, also trotz seines Sturzes in Nizza zu weiteren Profis haben wir noch nichts gehört, ob es definitiv Absagen gibt. Man weiß, dass einige Leute ein bisschen laborieren gerade, aber da gibt es noch nichts Neues. Auch ein Andreas Niedrig, M50, Platz 3 in Kopenhagen, ehemaliger Profi, hat sich rechtzeitig zusammenflicken lassen, ist inzwischen auf Hawaii angekommen. Der wird das also auch nochmal machen da. Ja, was erwartest du von Hawaii? Du hast ja schon die ganze
Prognose aufgestellt. Ich habe ja die Vorschau geschrieben. Und an der Stelle, wir haben am Anfang ja schon drüber gesprochen, können wir ja die Frage mal mit ins Boot holen.
Genau, eine Frage der Woche.
Genau, da hat jemand geschrieben, in einer Facebook-Gruppe. Eine Frage zur aktuellen Ausgabe. Dort wird Patrick Lange beim Laufen erstmals mit nur 4 von 5 eingestuft. Also 4 Sterne oder 4 Punkten, wie man sehen will. Ist es ein Versehen oder haltet ihr ihn... Also ob wir ihn dann tatsächlich nicht mehr für einen 5-Sterne-Läufer oder für einen 5er-Läufer halten.
Ja. Um das einzuordnen, Simon ist also unser Experte, der vor den großen Rennen die Athleten sich genau anschaut und für verschiedene Kriterien Punkte vergibt. Schwimmradfahren, Laufen sind die 3 Hauptkriterien.
Genau. Ne?
Und dann eine Aussage auf den Sieg. Letztendlich die Athleten einordnen, wie wahrscheinlich ihre Siegchancen sind. Und in diesem Falle Patrick Lange, der den Streckenrekord hält auf Hawaii, der 3-mal jetzt beim Laufen richtig performt hat, bekommt von dir nur 4 von 5 Sternen und das ist den Leuten draußen aufgefallen.
Ja, aber 4 von 5 Sternen in der Nizza-Vorschau.
In der Nizza-Vorschau.
Und das habe ich dann auch ganz klar dann begründet und gesagt, klar, es bezieht sich natürlich einmal auf die Distanz, weil es geht um das Rennen in Nizza, nicht um den generellen Athleten. Das ist natürlich klar, wenn wir jetzt Jan Frodeno Punkte geben müssen bei einem WTS-Rennen über 5 Kilometer, sieht das auch anders aus, als wenn wir das jetzt für Hawaii machen. Dementsprechend finde ich natürlich nur 4 von 5 für Patrick Lange, weil seine Bestzeit bei 1.10, 1.11 liegt und da teilweise Athleten bei waren wie Christian Blumfeld, Gustav Iden, die 1.6, 1.7 gelaufen sind, Alistair Brownlee 1.7 gelaufen, 10 Kilometer Solo-Bestzeit, wenn man die auch dann noch mit reinnehmen will, von 28.32. Javier Gomez, der seine WM-Titel auch auf der 70.3-Distanz immer beim Laufen entschieden hat, teilweise den anderen Athleten 6-7 Minuten beim Laufen abgenommen hat. Also schon wirklich mehrere Athleten, die auf jeden Fall eine Liga besser sind als Patrick Lange. Und wenn er mit denen dann in ein Laufduell gegangen wäre, er wahrscheinlich das nicht gewonnen hätte. Alles natürlich in der Theorie aufgrund der Ergebnisse der Vergangenheit. Das kann man aber, denke ich, schon so sagen, gerade so bei den Kurzdistanzlern. Deswegen 4 von 5 hat ja das Ergebnis letztendlich auch so ein bisschen bestätigt. Also bei Gustav Iden 1.8.10 zu einer 1.11 von Patrick. Wenn das Rennen anders gelaufen wäre, vielleicht wäre eine 1.10 gelaufen, vielleicht auch eine 1.9 hoch. Das sind dann aber, selbst wenn es vorsichtig gesagt nur 1,5 Minuten sind, damit verliert man halt deutlich ein direktes Laufduell.
Ja.
Und dann finde ich, ist das schon eine Liga-Unterschied.
Hat sich bestätigt.
Ja, genau. Und um das jetzt wieder auf Hawaii zu beziehen, in der Hawaii-Vorschau, für die, die es schon gelesen haben oder auch die es vielleicht noch lesen werden und die aktuelle ab morgen am Kiosk aktuelle Ausgabe noch nicht haben. Da kann ich aber jetzt schon verraten, da hat er auch 5 bekommen, natürlich als Teilstreckenrekordhalter beim Laufen und derjenige, der jetzt in den letzten 3 Jahren den schnellsten Laufsplit hatte und 2-mal das Rennen für sich auch beim Laufen letztendlich entschieden hat, natürlich 5 Sterne. Also da habe ich dann auch klar unterschieden. Und auf deine Frage zurückzukommen, was erwarte ich? Ich hoffe auf das erste Mal eine sportliche Auseinandersetzung von Patrick Lange und Jan Frodeno ohne Vorkommnisse. Bei Patrick Langes erstem Start war es die Zeitstrafe von 5 Minuten, wo dann Leute gesagt haben, wenn man die abzieht, natürlich kann man das nicht machen, das wissen glaube ich auch die meisten, hätte er sogar gewonnen, rein von der Zeit. 2017 die Rückenprobleme von Jan Frodeno, letztes Jahr nicht am Start gewesen. Mich interessiert und alle anderen denke ich auch, wie das dann aussieht, wenn einfach, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, klar, muss man jetzt 2017 auch sagen, Rückenprobleme gehören dazu. Irgendwie, was weiß ich, Radposition oder wenn es da an dem Einteiler lag und so weiter. Das ist alles ein Teil davon. Und das kann man natürlich dann auch so sagen, wenn du das Rennen auf die Art und Weise verlierst, hast du es trotzdem verloren. Das sehe ich ganz genauso. Ich hoffe nur einfach, dass beide topfit am Start sind und dass wir dann uns auf ein richtig gutes Battle freuen können und vielleicht ja auch auf ein Laufduell auf Hawaii. Ich persönlich halte das nicht für wahrscheinlich. Ich glaube, dass Jan Frodeno der klare Favorit ist. Ich glaube auch, dass es nicht viele Szenarien gibt, unter denen Patrick Jan schlagen kann. Wenn denn, und das ist jetzt wieder so der zweite Teil, wenn denn alles normal läuft, aber wann läuft alles normal? Mhm. Das wissen wir auch. Damit meine ich jetzt nur, klar, es kann immer was großartig passieren, aber also die klare Dominanz von Jan Frodeno, sowohl auch schon letztes Jahr vor seiner Verletzung hat er auch alle Rennen gewonnen und immer wenn es drauf ankommt, hat er abgeliefert. Die Verletzung ist eine Ausnahme gewesen, weil klar, was soll er da machen? Aber er ist dann mit Siegen wiedergekommen, hat alle Rennen gewonnen, hat jetzt dieses Jahr in Frankfurt klar dominiert, hat letztes Jahr in Frankfurt klar beim Laufen auch dominiert. Deswegen glaube ich auch, dass es da, weil wir sind uns glaube ich einig, Patrick Lange wird auf dem Rad keinen Vorsprung rausfahren.
Ja.
Und selbst wenn er es schaffen sollte, direkt dran zu bleiben und mit Jan Frodeno vom Rad zu steigen, glaube ich, am Ende des Tages, nicht nur wegen jetzt letztes Jahr 73 WM, deutlich schnellste Laufzeit aller Zeiten, sondern auch aufgrund der Konstanz und der beiden Marathons, die Jan Frodeno letztes Jahr und dieses Jahr in Frankfurt gelaufen ist, dieses Jahr nur 2 Minuten langsamer als letztes Jahr, glaube ich, 2:41 unter extremen Hitzebedingungen, dass er auch der bessere Läufer ist, wenn er muss. Und das will ich halt sehen, das erwarte ich von dabei. Ich hoffe, dass Jan Frodeno mal muss bis ans, so wie letztes Jahr bei der 73 WM, Jahr auf Hawaii das erste Mal,
Männerrennen aller Zeiten.
Ja, dass er dieses Jahr, ganz egal wer ihn dann jetzt unter Druck setzt, aber dass er mal bis zum Ende wirklich nicht dieses Verwalten, sondern vielleicht dann mal alles auspacken muss, was geht und wir dann vielleicht auch den einen oder anderen Rekord da sehen können. Weil ich glaube nicht, wenn es, klar, es ist eine Frage der Bedingungen, da spielen so viele Sachen mit rein, aber ich glaube auch, dass Jan Frodeno unter 2:40 laufen kann auf Hawaii. Also aufgrund der Vorleistung und Unterdistanzleistung gibt es nichts, finde ich, was dagegen spricht. Ja. Und ja, würde mich freuen, wenn er nicht ab Kilometer 25 verwalten muss, sondern wenn das bis zum Ende ein richtig, richtig harter Kampf wird für alle Beteiligten. Ja, soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich unbedingt dafür wäre, dass Jan Frodeno gewinnt. Mich würden auch andere Szenarien super freuen. Zum Beispiel, wenn Lionel Sanders jetzt auch richtig einen auspackt nach Verletzung und mal alle überrascht. Nee, also ich bin da nicht irgendwie parteiisch oder so. Das ist jetzt einfach wirklich meine objektive Einschätzung, was ich erwarte, wie ich das so beurteile. Ja, aber letztendlich hoffe ich, dass wir ein Rennen haben, was bis zum oder was möglichst lang auch mal spannend bleibt.
Ja.
Weil ich fand, letztes Jahr war es dann auch irgendwann früh beim Laufen klar, okay, der Patrick macht das.
Ich glaube, dass viele Leute diese Situation vermeiden wollen, dass es so früh beim Laufen klar ist, dass der Patrick das macht.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass da Allianzen geschmiedet werden, die alle damit mit der Hoffnung zu tun haben, dass es extrem schwere Bedingungen werden. Ja, das, es gibt, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten, Rennen zu gestalten, wenn es schon beim Schwimmen richtig wellig ist und beim Radfahren richtig weht.
Also ich glaube, ein Faktor, der das ganze Rennen auf den Kopf stellen könnte, also ich glaube, Cameron Wolf könnte eine große Rolle spielen, entweder für das Gesamtresultat, aber mindestens für die Rennszenarien und für den Rennverlauf auch. Und da wird es drauf ankommen, wie er schwimmt. Wenn er so schwimmt wie letztes Jahr und in der Spitzengruppe dabei ist, dann ist von Anfang an auf dem Rad Vorfahren und Wegfahren. Wenn er ein ganz schlechtes Schwimmen erwischt, wie er es auch schon mehrmals hatte, also er ist ja immer noch so eine Wundertüte, auch wenn er sich da klar verbessert hat. Und er kommt teilweise mit 4-5 Minuten Rückstand aus dem Wasser, dann wird auch da nicht auf dem Rad das passieren, was jetzt irgendwie dann der Fall wäre, wenn er von Anfang an vielleicht allen davonfahren könnte. Also da muss man ja auch sagen, da sind ja wirklich diesmal viele starke Radfahrer dabei, wovon einige auf jeden Fall Schwimmrückstand haben werden. Also Lionel Sanders, wenn jetzt kein Wunder passiert, wird auch eher in der zweiten Gruppe mitschwimmen. Boris Stein auch auf jeden Fall, der jetzt wieder dabei ist nach einem Jahr Hawaii-Pause, auch ein starker Radfahrer. Andreas Dreiz, auch niemand, der glaube ich auf Hawaii in der Spitzengruppe mitschwimmen wird, sondern eher in der zweiten Gruppe. Also die kommen erstmal quasi von hinten und müssen auf die ganz schnellen Leute schon mal was zufahren. Und bis da, das kennen wir ja, das Szenario von Sebastian Kienle, das ist ja nämlich der nächste große Faktor. Der hat er ja nach Nizza selbst im Interview gesagt, wenn er erstmal die Hälfte der Radstrecke damit zu tun hat, Rückstand gut zu machen, dann hat er halt auch am Ende umso weniger Zeit, überhaupt was rauszufahren.
Ja.
Und deswegen glaube ich, klar, hier Binsenweisheit, Phrasenschwein, man kann es beim Schwimmen nicht gewinnen, aber verlieren. Ich glaube, dass das Schwimmen enorm an Bedeutung gewinnt, schon gewonnen hat über die letzten 1,5-2 Jahre. Aber dass es jetzt gerade in diesem Jahr mit den starken Radfahrern darauf ankommen wird, wann die Spitze erreichen, werden, weil so dieses Radfahrer, die aber auch solide laufen können, aber logischerweise keine Überläufer sind, müssen natürlich versuchen, möglichst fair rauszufahren. Weil die können mit einem Patrick Lange nicht mitlaufen, mit einem David McNamee, Bud Arnoutz, der auch spät aus dem Wasser kommen wird.
Das geht ja schon mit dem Mitfahren los, ja. Wenn Sebastian Kienle weit hinten aus dem Wasser kommt und an dem Feld vorbeiprescht, da traut sich ja niemand mitzufahren. Beim Andi Dreiz ist das anders, weil einfach dieser relative Geschwindigkeitsunterschied dann doch nicht so gigantisch ist wie das, was Kienle am Anfang immer vorlegt.
Ja, das glaube ich eigentlich gar nicht mal. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass die Leute, dass viele starke Radfahrer zusammen aus dem Wasser kommen, dann zwar schnell nach vorne fahren, aber dass dann dabei bleibt. Dass dann niemand von denen attackiert, es sei denn halt die richtig starken, also Cameron Wolf, Andrew Starikovic, die vielleicht, aber dass so jemand wie Lionel Sanders, Sebastian Kienle, was wir ja auch schon auf Hawaii gesehen haben, dass die dann einfach nicht wegkommen, wenn sie die Spitze erreichen. Ja. Also dass die zwar zusammen ausschließen können, vielleicht relativ schnell, aber wenn sie dann an der Spitze angekommen sind, dass die dann niemand fahren lässt. Mhm. Dann ist natürlich eine Frage des Risikos und so weiter. Und ich glaube, dann könnte es halt richtig spannend werden. Aber so wie die Schwimmleistungen sind, könnte das natürlich auch ein Vorteil sein, weil wenn du da Unterstützung hast und man kann sich abwechseln und das ist motivierend, ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn du es dann letztendlich schaffst, dich von deinen direkten Konkurrenten an der Spitze abzusetzen, ist es natürlich perfekt, wenn du möglichst früh die Spitze erreichst. Und das fällt dir natürlich leichter, wenn du Unterstützung hast. Ja. Also ganz viele mögliche Rennszenarien, ja, aber ich glaube, genau das könnte halt das Schöne für den Rennverlauf sein, dass man halt die Leute hat, die ganz klar, wenn sie eine Chance haben wollen aufs Podium oder vielleicht sogar auf den Sieg, dann müssen sie beim Radfahren attackieren. Und alle wissen natürlich letztendlich, wenn sie denn auch gewinnen wollen, dann müssen sie auf dem Rad eigentlich Jan Frodeno und Patrick Lange loswerden. Und meiner Einschätzung nach und auch allen anderen Rennresultaten ist das bei Jan Frodeno natürlich noch mal schwieriger als bei Patrick Lange. Mhm. Weil wenn jemand Jan Frodeno auf dem Rad abschütteln will, da kommen nicht so viele in Frage. Die müssen erstmal dann wahrscheinlich was zufahren. Also das ist wird nicht so einfach. Aber ich freue mich wirklich drauf, weil das hat ja immer so viele unbekannte Komponenten auch. Und je nachdem, was dann am Renntag wirklich passiert, die eine oder andere Überraschung gibt es ja immer. Ja. Also mal den Radfahrer, der das beste Schwimmen seines Lebens erwischt und dann vorne direkt mit dabei ist und vielleicht dann alles riskiert oder auch umgekehrt, dass jemand, den man total auf dem Schirm hat, für ganz vorn mal von einer Qualle gestochen wird und ganz spät aus dem Wasser kommt. Also deswegen, das ist, also das hoffe ich so ein bisschen fürs Männerrennen und bei den Frauen. Ja,
ich hoffe, dass ich da live dabei sein kann, vor allen Dingen beim Männerrennen. Ist auch auf Hawaii immer sehr schwer, beide Rennen.
Ja, klar.
Im letzten Jahr ist es mir gelungen, dabei zu sein, als Daniela Rief dann an Lucy Charles-Barclay vorbeigefahren ist. Das ist nicht immer möglich. Gerade bei je später es wird im Rennen, desto eher muss man auch mal sehen, dass man mit dem Motorrad wieder Land gewinnt, wenn man dann überhaupt rankommt. Wenn, ich weiß nicht, wo ihr alle das Ganze euch anschauen werdet. Ein Tipp ist, wir haben ja eine Veranstaltung dafür. Die lange Hawaii-Nacht hier in Hamburg in der Kaifu Lodge. Wir haben diese Hawaii-Nacht ja schon über mehrere Jahre zelebriert bei uns im Haus hier. Jetzt wird das in diesem Jahr etwas größer. Im Triathlon-Fitnessstudio schlechthin, kann man fast sagen, in der Kaifu Lodge hier in Hamburg mit ganz vielen Partnern. Ihr könnt da swiften, ihr könnt tagsüber schwimmen, ihr könnt alles Mögliche machen. Das ganze ausführliche Programm gibt es bei uns auf der Website unter trimark.de/Hawaii-Nacht, glaube ich. Ich setze auf jeden Fall den Link in die Shownotes.
Genau, Facebook-Veranstaltung gibt es auch dafür.
Genau. Das Ganze kostet Eintritt. Wird aber kulinarisch aufgewogen. Also es wird wirklich ein ganz bunter Abend mit vielen Moderationen, mit der Live-Übertragung. Es gibt Startplätze für Ironman zu gewinnen, es gibt Trainingscamps zu gewinnen, es gibt Startplatz für den Allgäu-Triathlon. Ryzen stellt tolle Preise, also da ist eine ganze Menge Programm. Und wie gesagt, das findet ihr alles im Überblick bei uns auf trimark.de/Hawaii-Nacht.
Genau.
Also wie gesagt, schaut lieber die Shownotes und klickt da drauf.
Ja, und vielleicht noch zum Frauenrennen.
Ich genau, glaub, für die dann lange durchhalten bei der Hawaii-Nacht, 4 Uhr morgens.
Genau, ja, also da, ich glaube, da ist die Ausgangslage ja ganz, ganz klar.
Lucy Charles-Barclay wird wegschwimmen.
Ja, genau.
Komplett alleine.
Und dann Daniela Rief wird auf dem Rad mindestens ranfahren, wahrscheinlich eher vorbeifahren, weil letztes Jahr hat das ja lang gedauert. Dazu muss man ja sagen, Daniela Rief hat beim Schwimmen so viel Zeit verloren, weil sie von Quallen gestochen wurde, gebissen wurde. Und das ist, glaube ich, Also wenn sowas nicht passiert, wäre ja letztes Jahr der Schwimmrückstand auch deutlich geringer gewesen. Der lag ja jetzt, glaube ich, bei 10 Minuten. Das sind ja sonst eher so 4 bis 5. Und wenn Daniela Rief auf dem Rad erstmal richtig Gas gibt, 4 Minuten, holt sie dann, glaube ich, doch relativ schnell auf. Also 4 und 10 oder 5 und 10 ist halt logisch, ne? Ist ein ganz klarer Unterschied. Und ich glaube,
wir wissen, dass da auch niemand mitgehen kann.
Ja, genau. Und ich glaube auch, ich habe ja bei der 70.3, wir haben vorher gesagt, wenn Daniela vielleicht nicht so einen guten Tag hat und auch beim Laufen, wenn es eine Laufentscheidung wird, dann vielleicht noch Holly Lawrence. Letztendlich ist Holly Lawrence ja auch Zweite geworden, aber es hat trotzdem nicht gereicht für Daniela Rief. Und die ist ja jetzt zum Beispiel gar nicht auf Hawaii dabei. Und ja, also so größte Konkurrentin sicherlich Lucy Charles Barclay, wieder einfach durch die Konstellation und weil sie auf dem Rad nochmal was draufgepackt hat und auch sicherlich unter, hat sie auch in Südafrika gezeigt, unter 3 Stunden laufen kann. Das muss man auf Hawaii dann auch erstmal machen. Mhm. Aber dann haben wir natürlich noch Anna Haug, die trotz Verletzungen in Kopenhagen gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall wieder Podiumsambitionen haben kann. Mhm. Miranda Carfrae, Imogen Simmons als Rookie ist vielleicht jemand, den man dann von der Sorte, den man nicht auf dem Schirm hat und dann alle überraschen könnte.
Laura Philipp als Wundertüte so ein bisschen.
Ja, genau, wo man nicht so genau weiß.
Jetzt, wie gesund ist sie?
Genau, einen Nizza-Start abgesagt hat. Imo Simmons, die auch Dritte geworden ist bei der 70.3-WM auf der halben Distanz. Und vielleicht schon so ein Fingerzeig für die größere Überraschung im Frauenrennen. Also wie gesagt, in der aktuellen Ausgabe habe ich das alles nochmal ausführlich und groß und mit Bewertungen und allem drum und dran. Das könnt ihr dann auch alles nochmal nachlesen da. Wir werden ja auch häufiger auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber ja, auch beim Frauenrennen würde ich mir natürlich wünschen, wenn es lang offen bleibt, so ein bisschen wie letztes Jahr, aber ich glaube, das wird halt wieder das Rennen um Platz 2. Da könnte es dann eventuell spannend werden.
Ja, ja.
Aber wir wissen ja auch nie, was passiert.
Ja.
Ich meine, dann sind mal Qualen da, dann kriegst du mal einen Platten. Vielleicht kriegst du dann auch mal mit der Hitze oder so Magenprobleme. Mhm. Eventuell sind die Winde auch mal so, dass du nicht ganz gut damit zurechtkommst. Oder was weiß ich. Ist ja schön, dass das dann letztendlich auf dem Papier doch nicht immer so vorhersehbar ist.
Ja.
Auch wenn, klar, es natürlich schwierig ist, ein Athlet mit so viel Routine oder eine Athletin mit so viel Routine, die schon unter allen Bedingungen letztendlich was gewonnen hat und mit jeder Situation gefühlt umzugehen weiß, da irgendwie der beizukommen, weil aktuell ist Daniela Rief einfach das Maß der Dinge.
Ja, wir sind hochgespannt. Wie gesagt, für mich geht es nächste Woche schon rüber. Simon kommt dann mit dem Team nach. Wir sind wieder mit 6 Leuten vor Ort. 6 bis 7.
Ja,
genau. Und freuen uns tierisch drauf. Also, es wird Herbst in Hamburg. Es wird Zeit für Hawaii.
Tja, nicht mehr lang hin.
Ja.
Krass, wie schnell ein Jahr vergeht. Das kommt mir noch nicht so lang vor.
Ja, das ist wieder der Wahnsinn. Ne?
Ja, also dieses Jahr habe ich auch generell, es ist wirklich alles so verflogen aus allen Perspektiven. Wobei, also Zeit ist so eine faszinierende Sache. Ist ja immer die Frage, woran du es festmachst. Also wenn ich an einige Momente aus dem Jahr jetzt zurückdenke, kommt es mir so vor, als wenn es schon mehrere Jahre her wäre. Aber jetzt zum Beispiel, weil das jetzt das Thema war, Hawaii aus dem letzten Jahr, das kommt mir überhaupt nicht so vor, als wenn das schon ein Jahr her wäre.
Ja, Wahnsinn.
Das ist echt, das ist verrückt manchmal.
Wir sind ja nach Hawaii, weit nach Hawaii erst mit diesem Format Carbon und Laktat gestartet. Ich glaube, wir haben jede Woche oder haben wir über den Jahreswechsel mal eins ausgesetzt. Ich weiß es gar nicht. Ansonsten jede Woche und wir sind inzwischen, das ist jetzt hier die...
Wieso über den Jahreswechsel? Wir hatten noch nie einen Carbon und Laktat Jahreswechsel.
Hatten wir noch nicht?
Nee. Wir haben noch dieses Jahr angefangen, im Frühjahr.
Nee, Carbon Lactat ist gestartet am 6.11.2018.
Echt jetzt?
Ja.
War das nicht dieses, diesen...
Mit damals 5.600 Hörern. Und wir haben...
Dann haben wir aber mal ausgelassen, oder?
Wir haben, ich gucke mal gerade über den Jahreswechsel, wir waren am 11.12., am 18.12.
Ja, doch, da, genau.
Und dann gab es tatsächlich eine Pause vom 18.12.
Genau, da haben wir eine Folge Triathlon Talk zwischengeschoben, aber ja. Ja, krass. Ich dachte, das wäre dieses Jahr früh gewesen.
Ja, also wie gesagt, Ausgabe 42, das heißt, in 8 Wochen sind wir bei Ausgabe 50 und dann lassen wir uns irgendwas einfallen.
Ja.
Würde ich sagen.
Genau.
Vorschläge werden gerne angenommen.
Ich wollte gerade sagen, Vorschläge gern direkt an uns oder in die Gruppe. Gern diskutieren. Fragen der Wochen, Fragen generell, Themenvorschläge für einen Podcast. Sind wir dankbar für. Und genau, sind wir durch, glaube ich, ne?
Ja, sind wir durch. Wir sind bei 1 Stunde 27, das heißt auch eine mittellange Rolleneinheit geht so langsam zu Ende.
Ja, oder ein langer Lauf.
Oder ein langer Lauf. Genau. Egal, was ihr gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es wieder Spaß gemacht. Wir, wie gesagt, freuen uns auf Hawaii. Das wird uns die nächsten Wochen natürlich intensiv beschäftigen und begleiten. Nächste Woche sind wir beiden wieder hier noch einmal in Hamburg, bevor ich meine Koffer packe.
Ja.
Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören.
Genau, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.